Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Vier größere Blöcke liegen heute vor uns. Wir haben geplant Rückblicke auf den Grand Slam of Darts. Auf den World Cup blicken wir ebenfalls zurück. Wir schauen auf die Player Championship Finals voraus und auch auf die WM, die ja auch schon bald stattfinden wird. Und ein großer Teil, wie immer, zu unserem heutigen Gast. Mein Name ist Marvin Pfannenbom. Ich rede natürlich nicht alleine, denn mit dabei heute ist unser Daten-Die-Experte wieder mit dabei. Shorty, grüß dich.
Hallo, Grüße in die Runde, freue mich drauf.
Und wie immer Dauergast hier bei Shortleg, Kevin Barth. Hi Kevin.
Vertrag ist, glaube ich, gerade verlängert worden. Hallo.
So sieht's aus, auf jeden Fall. Der ist quasi für den Rest des Lebens, solange du willst, hier verlängert worden. Aber wie schon gerade angekündigt, haben wir heute auch wieder Verstärkungen. Nachdem wir letztes Mal unseren niederländischen Gast dabei hatten, haben wir gesagt, gut, dann bedienen wir uns doch heute in Österreich, denn der Soran Lerchbacher ist mit dabei. Hi Soran.
Ja, hallo alle zusammen. Schöne Grüße aus Österreich.
Genau, wir haben heute viel vor. Trotzdem, wie immer am Beginn unserer Sendung, noch kurz der Hinweis, wo ihr Shortleg empfangen und hören könnt. Das ist auf den gängigen Portalen wie Spotify, mein Sportpodcast, Apple Podcast der Fall. Aber eben auch auf unserem Daten.de YouTube-Channel. Den möchte ich euch gerne nochmal ans Herz legen. Da gibt es auch frische Interviews vom Grand Slam, vom World Cup. Und auch bei der WM werden wir da wieder das ein oder andere Interview auch schon im Voraus führen. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr die 1000 da mal voll macht. Da sind wir kurz davor. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wie gesagt, da werdet ihr immer mit den aktuellsten Interviews auch versorgt. Ja, der Grand Slam of Darts, der ist noch nicht so lange her. Der ist frisch zu Ende gegangen. Persönlich muss ich sagen, eine der besten Turniere der letzten Jahre, Shorty. Wie siehst du das?
Absolut auf deiner Seite. Also absolut auf deiner Seite. Die Überraschungen nehmen einfach kein Ende dieses Jahr. Es wird so schwierig vorhersehbar sein, wie es die ganze Zeit über schon gewesen ist. Und das war ein Knaller. Also das war ein sehr intensives, sehr schönes, spannendes Weltklasse-Turnier. Also wirklich war toll.
Kevin, wie siehst du es? Der Grand Slam hatte immer den besonderen Modus mit der Gruppenphase am Anfang. Aber wie hat dir das Turnier insgesamt gefallen?
Ja, es hat ganz viele Geschichten gehabt, die einfach speziell waren. Ne? Angefangen von gewissen Spielern, die in der Gruppenphase schon gescheitert sind, und dann andere Geschichten. Natürlich mit dem Sieger, den man jetzt zumindest nicht auf dem Zettel hatte, wo man nicht dachte, dass José de Sousa den Turniersieg dann letztendlich holt. Also ganz viele Sachen da mit dabei gewesen. 9 Tage am Stück und dann auch dieser Viertelfinaltag, der irgendwie 121 von 124 Lecks fabriziert hat, das ist schon auch geschichtsträchtig, denke ich, gewesen. Man kann sich dann natürlich immer fragen, wäre das mit Zuschauern auch so gewesen? Aber all diejenigen, die sagen, es ist schwieriger und so weiter, ich glaube, diese Probleme, die hat jeder Spieler und da muss jeder mit umgehen können.
Soran, wie viel konntest du vom Grand Slam sehen und wie war, wenn du es gesehen hast, dein Eindruck?
Naja, ich habe ein paar Spiele habe ich gesehen, nicht alles. Also ich hatte auch nicht so viel Zeit. Ich musste mich auf andere Sachen auch noch vorbereiten. Ich bin selbstständig, habe einen Shop, habe einen Café und habe genug andere Arbeit auch noch. Aber im Großen und Ganzen, die Spiele, die ich gesehen habe und auch das Finale, das war für mich sehr interessant. Vor allem neuer Wind kommt rein in das Ganze. Das ist auch spitze, sage ich mal, wenn nicht immer dieselben gewinnen und dieselben anführen. Und mir hat es sehr gut gefallen.
Dann gehen wir doch einfach mal das Turnier noch mal ein bisschen durch. Beginnt mit der Gruppenphase. Am Anfang, wir hatten dieses Jahr mit Gabriel Clemens leider nur einen deutschen oder deutschsprachigen Spieler auch mit dabei, weil Mensah Sulevic auch den Qualifier nicht gespielt hat. Shorty Gaga kam gut rein. Der Sieg gegen Joe Cullen war eigentlich der Türöffner, um wieder ins Achtelfinale aufzusteigen. Dann die Niederlage gegen Michael van Gerven und dann ja das unglückliche Ding gegen Adam Hunt. Wie schätzt du die Geschichte von Gaga bei diesem Turnier ein?
Ja, eigentlich grandios. Er hat mich träumen lassen und zu ja, Zitaten hinreißen lassen, die wieder weit über das, was er an dem Tag leisten konnte, hinausgegangen ist. Und ich mache mir da eine Pläte drüber, ob wir da wieder zu viel Druck ausgeübt haben oder ob er das überhaupt gar nicht mitgekriegt hat, was von außen so passiert. Er hat mich träumen lassen in diesem Spiel, in dem ersten Spiel, was er gemacht hat, dass er auch mal gegen Michael van Gerwen quasi, wenn es ihm gelingt, von Anfang an so aufzutrumpfen, auch durchgeht. Kann und das geht genau in die andere Richtung und da hat er immer noch kein Rezept gefunden, wie viele, viele andere auch nicht, sich da rauszubinden aus dieser Umklammerung, gerade wenn es so ein Quickie ist. Das war ja das große Problem an der Sache, nur First to Five Flex, da ist schnell mal ein hoher Average auch mal eben in 20 Minuten so ein 5-0 kassiert, ja, in den du nicht drauf bist, und da ist ihm das passiert gegen Michael van Gerwen da so unterzugehen. Und das hat ihm irgendwie die Zuversicht geraubt, dass er gegen Adam Hunt diese drei Lecks holen könnte. Und da fand ich ihn ja so ein bisschen perplex vor seiner eigenen Leistung, dass er sich das nicht erklären konnte und zu viel mit sich selbst beschäftigt war. Allerdings hat auch Adam Hunt ein beeindruckendes Spiel abgeliefert, muss man auch mal so sagen, dass ihm das sogar gereicht hat, um sich am Ende zu qualifizieren, war eigentlich so irgendwie das I-Tüpfelchen an der ganzen Nummer. Weil Adam Hunt hatte man damals schon auf der Uhr, als sie Michael Smith neu eingeführt haben, als Pendant da oder als Auftragnehmer sozusagen von Gary Anderson. Und er hatte damals auch schon das Geld reingehalten bei Adam Hunt, weil er bei dem was gesehen hat, was wir dann zeitweise gesehen haben, ausgerechnet gegen Gaga, was der Kerl vielleicht bei einer bisschen konsequenteren Art und Weise zu leisten imstande war. Und das war dann zu viel an dem Tag für Gaga, weil der war für mich eigentlich mehr überrascht von der Leistung des Michael van Gerwen gegen ihn und konnte sich da nicht wieder so ein Spielkonzept ausdenken für Adam Hunt, weil der war überraschenderweise noch viel stärker, als ich ihn je eingeschätzt hatte. Also war es für Gaga eine schwierige Situation und die hat er noch nicht ganz für sich ausklamustert gehabt. Da war er mit seinem Mental Coach noch nicht ganz so weit, um diese ganzen Individualitäten durchzukauen. Er macht mir Spaß, es macht mir Riesenspaß, ihm beim Darten zuzuschauen, und seine Entwicklung wird weitergehen, wie es immer ist, wenn man ihn lässt. Ne? Also wir auch sind da ja gar nicht so hinterher, aber es gibt nun mal die diverse Fanatiker, die dir das Leben dann richtig schwer machen, wo er sich ja nun auch schon zu einem Statement genötigt gefühlt hat, dass er denen erklärt, ey Leute, ich definiere mich über Preisgelder, über die Ranglisten. Es macht keinen Sinn für mich zu verlieren, ja, weil ihm da schon wieder mit Leib und Seele gedroht wird und seiner Familie auch. Und das nimmt für mich Züge an, die sind einfach ungesund. Die sind auch scheiße für den Sport. Ich meine, wenn du den Fünfer nicht riskieren willst, dann lass es, dann wette nicht. Ne? Aber mach den Spieler nicht dafür verantwortlich, dass du dann auch noch da deinen Fünfer verloren hast. Und wenn er sich um so eine Scheiße kümmern muss, kann er mit dem Kopf nicht 100% bei dem Turnier und bei der Sache sein. Ja, da muss vielleicht noch ein bisschen mehr im Hintergrund passieren, aber Gaga ist für mich auf einem tollen Weg, macht jetzt schon Riesenspaß und das wird auch weitergehen.
Ich wollte es auch schon ansprechen, dieses Thema mit Hate in Social Media. Soran, hast du da in deiner Hochzeit auch Erfahrungen gemacht, dass man doofe Kommentare, Beleidigungen bekommen hat auf den Social Media Kanälen, wenn mal ein Ergebnis gekommen ist, was nicht so positiv war?
Ja, leider Gottes. Also das war bis jetzt bei vielen Turnieren auch bei mir. Aber ich glaube, meistens sind es auch diese, die halt Sport wetten oder tippen oder was auch immer. Und wo einer Tipp nicht aufgeht, egal ob du jetzt gegen den gewonnen hast oder gegen den verloren hast. Und ja, da kommen halt viele blöde Kommentare, dumme Kommentare. Aber da gibt es ein gutes Rezept dafür. Das nennt man blockieren. Und ja, das muss man wegstecken, das hilft nichts. Man sollte das auch nicht persönlich nehmen, weil im Endeffekt kennt man diese Person ja auch nicht. Und ja, ich schalte immer ab. Mir ist das egal, sage mal. Das sind nicht irgendwo näher stehende Leute, die meine Familie oder die ich gut kenne, die mich da beleidigen, sondern fremde Leute, mit denen habe ich nichts am Hut.
Ja, immerhin hat es ja noch gereicht, für Gaga auf Platz 3 zu kommen. Das sind dann halt noch 7.500 Pfund statt 4.000, weil Joe Cullen gegen Michael van Gerwen, ja, er hätte auch noch einen Leck mehr gebraucht, hat da viele Darts zum 5 zu 4, was er am Ende gebraucht hätte, vergeben. Das ist für Gaga durchaus wichtig, denn da geht es halt noch um eine WM-Setzung. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Kevin, ich würde gerne kurz auch über die beiden Damen reden, die mit dabei waren. Lisa Ashton und Mikuru Suzuki. Suzuki war gegen Gerwen Price sehr nah dran, überraschenderweise. Wie schätzt du die Leistung der beiden Damen ein bei diesem Turnier?
Ja, das, was ich von den Damen gesehen habe, das war interessant, weil es war ja auch Lisa Ashton, die 4-1 vorne war gegen Christoph Ratajski. Und danach hat Lisa Ashton nicht mehr das gespielt, was sie spielen kann. Und Ratajski hatte dann 4 Legs mal richtig Überholspur drin. Und auch Mikuru Suzuki, die 4 Matchstarts, glaube ich, gehabt hat gegen Gerwin Price. Ja, sie hatten ihre Momente, aber haben halt auch gezeigt, gerade denke ich bei Suzuki, ist halt der Rhythmus nicht da. Das ganze Jahr über keine wirklichen Competitions dann irgendwie gespielt. Lisa Ashton, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen, weil sie ja dieses Jahr sich auch schon mit den allergrößten gemessen hat auf der Tour, in zumindest halbwegs regelmäßigen Abständen. Es zeigt halt, denke ich, dass da viel Potenzial da ist, aber dass es halt um die Konstanz noch geht. Und vielleicht hätte man bei dieser kurzen Distanz, die die Damen ja eigentlich auch schon von BDO, WDF kennen, noch ein bisschen mehr erwarten können. Aber wenn da Ratajski in der einen Phase immer richtig loslegt, dann, ich glaube, den hätte kaum jemand in dem Moment aufhalten können.
Eine andere Story aus der Gruppenphase war auch, dass der Weltmeister ausgeschieden ist. Peter Wright, kurz nachdem er eigentlich wieder große Töne gespuckt hat im Interview, hat er ja gesagt, bei der WM ist eigentlich nur Gavin Price für ihn gefährlich, Shorty. Und dann kam das aus in der Gruppenphase. Irgendwie läuft es bei Wright aktuell nicht so, wie er sich das vorstellt. Und wir haben ja nicht mehr so viel Zeit bis zur WM.
Ja, da hast du völlig recht. Das ist aber auch das verkorkste Jahr des Weltmeisters. Ja, so ein verlorenes Jahr. Das fühlt sich ja so an wie für ihn, wie ein verlorenes Jahr, weil er, wie alle anderen auch, zu keiner Art Normalität kam. Dann kommen sie aus der Pandemie raus und sein aufgezwungener Zimmernachbar wird Grand Slam, wird World Matchplay-Sieger. In einer Manier, wie sie es Peter Wright gerne gewünscht hätte. Also das war ein Wahnsinn. Und dann fing er auch an, so mit der Gesamtsituation zu hadern und zu laborieren. Er kommt nie an seine Spiele ran, nichts fühlt sich mehr so normal für ihn an. Er ist sehr schnell ausgestiegen aus diesen großen Turnieren zu Anfang und nun geht's los mit Motivationsproblemen, dass er dann sagt, er möchte nicht mehr reisen zum World Cup, weil Gary Anderson auch nicht reisen will. Also vielleicht wollte er nur einfach nicht mit Anderson oder mit Robert Thornton spielen. Ich weiß es nicht, was ihn da gehindert hat, aber das kannte ich von ihm nicht, dass er auf einmal auch keine Lust mehr hat, sich aus Großbritannien rauszubewegen mit dieser Pandemie-Geschichte, dass er davon redet, dass ihn alles nicht mehr so motiviert, jenseits der 115 Punkte, die er im Schnitt spielt. Wenn er da ist, dann würde er richtig durchdrehen, aber so ist es mit Motivationsproblemen behaftet. Er kommt nicht so richtig aus dem Knick ist angreifbar geworden, wie viele andere auch, weil der Faktor Publikum nicht da ist. Er kann nicht kokettieren mit dem Publikum, er kann sich keine Oas und Hos abholen. Und das Publikum macht bei deinem Gegner auch keinen negativen Effekt mehr, weil alles kommt positiv. Es ist dieses Grundgemurmel dabei und wenn du halt knapp am Doppel vorbei wirst, wirst du nicht von dem Publikum hochgenommen mit diesem Wah, Wah, Wah oder ähnlichen Kram, sondern jeder Draht auf Doppel wird genauso bejubelt, wenn du ihn triffst wie bei deinem Gegner. Du hast also keine negativen Feelings da oben und das lässt bei so vielen Leuten die Blockaden lösen da, dass du aus dem Stand 78, ein Mann auf einer Position 78 einen Major-Titel zutraust, da hätten wir vor einem Dreivierteljahr noch drüber gelacht. Was da jetzt alles aufgebrochen ist dieses Jahr, was Leute zu leisten imstande sind, wenn das Grundweg positiv da ist, kein buhendes Publikum da ist, keine Zwischenrufe, keine Schreie, kein Publikum, was sich mit sich selbst beschäftigt, boring, boring tables, nichts, was ablenkt, du wirfst auf Doppel, selbst das wird komplett genauso positiv gehypt wie das von deinem Gegner, alles fühlt sich wie Watte an, dann sind die bereit zu leisten da oben. Wo kommt das bloß her? Das wird ja super, super spannend. Ich glaube, wir haben nicht einen Wiederholungstäter dieses Jahr, der irgendeinen Major-Titel gewonnen hat. Das müssten alles 8 verschiedene sein, glaube ich. Es ist ein Wahnsinn, was da los ist. Es ist so schwer, irgendwas vorherzusagen. Es macht einfach nur einen Riesenspaß.
Um das kurz, also Ranking-Turniere, ja. Hast du völlig recht. Gavin Price hat, wenn man die World Series Finals und den World Cup dazu rechnet, als einziger quasi 3 dieses Jahr gewonnen. Und ansonsten stimmt das natürlich. Die Tendenz ist absolut da. Wobei halt es in dieser Gruppenphase auch mal schnell gehen kann. Ne? Es geht Schlag auf Schlag. Also Peter Wright könnte ich mir jetzt genauso vorstellen, dass der jetzt bei den Players Championship Finals wieder Gas gibt und plötzlich das Turnier wieder gewinnt. Gerade weil er auch die European Championship gewonnen hat und weiß, Mensch, das ist einfach nur eine Momentaufnahme. Bin ich sehr gespannt, wie das dann jetzt bei den Players Championship Finals abläuft. Du hast es vorhin schon mal gesagt, man kann gar nicht tippen. Also jeder kann jetzt tippen und irgendeinen Namen sagen, zumindest vielleicht können wir jetzt 20 Namen haben wir jetzt vielleicht, aus denen wir auswählen können. Ich find's großartig, natürlich. Ja. Also ich bin auch sehr gespannt, wie das dann wieder mit Zuschauern läuft. Aber glaube, dass da jetzt auch ein paar Leute sich dementsprechend das Selbstvertrauen geholt haben, dass sie das dann auch mitnehmen können, wenn das Publikum da ist. Also zumal wir ja auch European Tour Turniere hatten, wo Publikum da war, und da hat Michael van Gerven genauso kein Turnier zum Beispiel gewonnen, um jetzt mal ihn als Beispiel zu nehmen.
Mhm. Ja, also wie gesagt, spannende Zeiten, die da auf uns warten. Also ich denke, dass es, wenn das Publikum wieder anläuft, der ein oder andere dann auch wieder ein bisschen leiser tritt, aber du hast schon recht, es gibt eine ganze Runde neues Selbstvertrauen für viele Spieler, die jetzt zu dem engeren Kreis zählen. Also von daher, es wird spannend einfach nur.
Vor allem, weil die K.O.-Phase ja von, wie du schon gesagt hast, Kevin, ja von total engen Spielen geprägt. Das war ja dieser Viertelfinaltag, da wäre so viel Spannung drin. Michael van Gerven hat halt wieder gegen Simon Whitlock verloren. Eigentlich hat er wirklich ein gutes Spiel gespielt, eigentlich auch ein gutes Turnier insgesamt. Soran van Gerven, der hat halt aktuell echt diese Schwachpunkte, dass er dann die entscheidenden Doppel nicht zumacht, und das jetzt seit längerer Zeit. Woran machst du aktuell die Schwächen von van Gerven fest?
Naja, ich würde mal sagen, und zwar seine Glanzzeit, was er da auch gehabt hat, und sein hohes, sehr hohes Niveau, wo er wirklich dominiert hat die ganze Zeit, hängt sicher davon auf der mentalen Ebene ab, dass er jetzt im Endeffekt zwei Kinder hat, mehr Verantwortung hat, ihm schwirren einfach weit mehr Sachen durch den Kopf. Und vor allem, was man auch dazu sagen muss, der hat schon so viele Erfolge, und das größte Problem, glaube ich, bei Dart ist, die Motivation zu halten. Und wenn man schon so viel gewonnen hat, diese Motivation weiterzuhalten und noch mehr zu gewinnen und immer aggressiv zu sein am Okay und das weiterzumachen, das ist halt sehr, sehr schwer. Und jetzt als Vater natürlich, mit Verantwortung und mit allem, ja, man wird auch älter, ruhiger, reifer. Und ich glaube, das ist so eine ganze Mischung. Und nicht zu vergessen auch, die anderen schlafen auch alle nicht. Die werden auch alle besser. Das Niveau wird immer enger von den Spielern her. Und wie gesagt vorher, ja, also mir gefällt es auch irrsinnig, dass das wirklich ein Mischmasch an Siegen ist, weil es einfach schön zum Ansehen ist, schön zu sehen, wenn Menschen, die man nicht auf der Karte hat, Tränen haben in den Augen über den Sieg oder über die Freude, und nicht immer die gleichen die Freude haben. Ja, und ich glaube, dass das das große Problem ist, das mentale Problem und halt die Motivation. Da wird es hapern bei Vergeben.
Ich fand das sehr interessant zu sehen, dass es Momente gab, auch beim Grand Slam, wo du gedacht hast, das ist van Gerven, das ist das, was ihn ausmacht. Als er dann da 146 zumacht gegen Simon Whitlock, und du denkst, okay, jetzt ist das Spiel vorbei, genau im richtigen Moment. Und dann vergibt er aber plötzlich 8 Matchstarts. Also tut dann Dinge, die selten sind. Man erinnert sich dann vielleicht an 6 vergebene Matchstarts gegen Rob Cross. Aber ich glaube, es gab 3 oder 4 Momente, ich habe es irgendwo auf Twitter gelesen, wo Michael van Gerven Matchstarts vergeben und verloren hat. Also 3 oder 4 Spiele in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren im TV. Das zeigt halt einfach, dass jetzt Dinge anders sind. Und auch die Tatsache, dass dann jetzt er sich da irgendwie mit einem Jonathan Worsley auf der Tour anlegt und die beiden da Ärger bekommen, wo ich so denke, da muss doch gerade ein Michael van Gerven normalerweise einfach vorbeigehen und drüber hinwegsehen und wurscht und fertig aus, aber hat er eben auch nicht gemacht.
Naja, ich glaube im Endeffekt, dass das damit zu tun hat, weil er will ja gewinnen. Mhm. Und er hat viele Erfolge gemacht, und das fehlt ihm auch natürlich. Aber sein Selbstvertrauen, das er, was er gehabt hat, hat er nicht mehr. Er ist nicht mehr so aggressiv, er hat nicht mehr dieses Selbstvertrauen, dieses Blinde, wo er zu 1000% an sich bei jedem Dart geglaubt hat. Und deswegen hat er so diese Schwankungen, und auch dieses Verlieren tut ihm natürlich sehr weh. Und dass er auch nicht rankommt oder nicht seinen konstanten 110er, 12er Average spielt, Das wird genauso ihn die ganze Zeit nur beschäftigen und natürlich, er ist für mich nicht mehr so mental stark, wie er mal war. Und das ist eine Mischung aus allem, aus Familie, aus vielleicht Problemen, aus Erfolgen, aus allem. Ne? Bring einen Spieler zum Denken und du hast ihn schon.
Vor allem hat er jetzt halt wirklich dreimal gegen Simon Whitlock verloren, gegen den er vorher wirklich eine astreine Bilanz hatte. Also war jetzt drei TV-Niederlagen gegen Whitlock, der aktuell im TV ja echt ganz passabel spielt und dann die Ergebnisse irgendwie wieder einfährt. Wer jetzt auch nicht so stark beim Grand Slam war, war Gavin Price, wo viele vielleicht dachten, der macht jetzt das Triple voll, die letzten beiden Ausgaben davor gewonnen. In der Gruppenphase war schon ja ein bisschen auch Glück mit dabei, dass er durchgekommen ist. Und dann Kevin gegen Nathan Aspinall, ja, kein gutes Spiel, knapp oder 90, das hat sich Price auf jeden Fall anders vorgestellt.
Ja, ich denke, Price kam da nicht rein, hat ein gutes Gruppenspiel gemacht, wo er dann 5-4 mit dem Rücken zur Wand, glaube ich, noch gewonnen hatte. Das war gut, aber dann im Achtelfinale war es halt auch nicht gut und Aspinall hat seine Chance genutzt, hat sich da durchgesetzt und hätte ja auch letztendlich auch beinahe noch das Halbfinale erreicht, hat ja nur knapp gegen Dimitri Vandenberg verloren. Gerade jetzt aktuell, wo dann einfach der November, wie war das, wir haben 23 Tage Dart im November, ich glaube, da kann man auch jedem mal ein paar Momente der Schwäche irgendwie zugestehen. Also mir fällt es halt schwer, jetzt total Formprognosen aufgrund so eines Turniers zu stellen. Also dann jetzt zu sagen, Price ist wieder unten, nachdem er dieses Jahr irgendwie drei große Turniere gewonnen hat. Vielleicht kommt er ein bisschen ins Nachdenken. Aber das Schöne ist für ihn jetzt, dass er direkt am Wochenende wieder ein Turnier hat, wo er das dann wieder korrigieren kann. Aber natürlich, den Grand Slam, den hat er sich anders vorgestellt.
Für den, der es ganz gut lief wieder im TV, ist Dimitri Vandenberg, Shorty, eine überragende Gruppenphase gespielt und auch dann in der K.O.-Phase eigentlich dran angeknüpft, vielleicht nicht mehr auf dem absolut krassen Niveau, wie er in der Gruppenphase unterwegs war. Dann kam dann ja dieses ärgerliche Ausscheiden gegen James Wade, wo er eigentlich die ganze Zeit vorne ist, nur James Wade dann das letzte Leck gewinnt und das Ding ist vorbei.
Ja, ist verrückt, ne? Es ist absolut verrückt und so muss ich das für Dimitri auch angefühlt haben, weil er konnte in dem Turnier davor nicht an seine Leistung vom Matchplay anknüpfen, war damit beschäftigt, jetzt hat er es einfach laufen lassen, setzt sofort ersten Tag den Rekord, zwar nur um 0,25 Punkte erhöht, aber Rekord gesetzt für ihn der absolute Bestätigung, dass er das wieder richtig macht, was er macht, dann hat er das drei Tage konservieren können und dann war wieder dieses Abfragen, Tag für Tag, schaffst du es noch einen Tag oder wird dir irgendwer gefährlich? So, und dann wurde es halt gefährlich gegen James Wade, weil er den nicht loswerden konnte. Er konnte keine Lücke schlagen. Er konnte da nicht irgendwie mal Ruhe finden. Und am Ende spielt James Wade es eben genau ja, auf die langweilige Art und Weise, wie man es kennt. Er macht es einfach raus, fertig aus. Wie sie gemäht. Er hatte eh keine Chance, also nutzt er sie. Ja, das ist das Spiel des James Wade und der wird sich als einziger einen riesen Tod ärgern, dass er das gegen José de Sousa nicht geschafft hat, weil er davon ausgeht, dass José de Sousa mehr Fehler macht. Wo ich da die ganze Zeit nur staunend bei dem Finale gesessen habe und gesagt, wo bleibt das denn? Wo ist denn seine Lücke? Wo lässt er mal Federn? Das war einfach kolossal. Da hat der James Wade ihn stumpf unterschätzt, finde ich. So, aber Dimitri probiert gerade aus. Er probiert gerade aus, wie lange kann ich was halten? Wir reden von Turnieren, die mittlerweile wieder 6-7 Tage beanspruchen und nicht so ein Wochenende, so wie jetzt die Players Championship. Da kann er auch wieder ganz anders performen und in diesen 3 Tagen war er ja fast unschlagbar. Also kann er auch in 3 Tagen so ein Turnier gewinnen. Aber vielleicht schafft er dann die lange Strecke jetzt eben über das Ausprobieren, wo er noch bei 15-15 eben nicht dieses blitzsaubere, tödliche Leck spielen kann, weil er vielleicht ausgepowert ist, weil es vielleicht schon eine verdammt lange Strecke war. Wer weiß es so genau, was am Ende den Ausschlag gegeben hat. Aber Dimitri ist weiterhin im Lernprozess und hat dieses Jahr nur super gute Erfahrungen gemacht mit den Abschneiden am Ende, wenn er das alles offenlegt, wie sein Jahr so gelaufen ist. So verrückt wie jedes Jahr Jahr gelaufen ist, bei jedem gelaufen ist, meine ich. Aber Sainz war dadurch sehr erfolgreich. Also für Dimitri steht alles auf Weitermachen und Ausprobieren und einfach mal laufen lassen und seine eigenen Duftmarken setzen. Gucken, wo kann ich noch hin? Ja? Wenn du schon einen Highscore-Rekord brichst so früh am Anfang deiner aufblühenden Karriere, dann weiß der Geier, wo der irgendwann mal ein Stoppzeichen findet. Weil wenn so spät wie bei Simon Whitlock auch noch ein Weltrekord aufkommt, dass du 20 180er in einer Partie spielen kannst, da leckt mich doch an dem Pleuel. Das ist doch nicht auszuhalten. Was meinst du, was der gedacht hat, was da gerade abgeht bei dem? Das ist ja wie ein dritter Frühling.
Du glaubst nicht, dass Dimitri das jetzt umhauen könnte, also für einen Moment mal rauswerfen könnte, weil die Art und Weise, er war die ganze Zeit vorne, er kriegt es halt nicht zu Ende und dann kommt James Wade und spielt den 12-Darter im Entscheidungsleck und Dimitri weiß, hat nicht James Wade gewonnen, sondern das habe ich verloren. Könnte ihn das nicht irgendwie rausbringen?
Na, ich denke, dass er mittlerweile ja so ein Umfeld hat, dass die Leute genau auf solche Sachen achten und ihm das mehr oder minder gleich wieder ausreden. Ja? Also du bist so stark an das, was du glaubst. Und solange Dimitri, wieso hat er angefangen an sich zu glauben, weil er die ganze Zeit mit Peter Wright unterwegs war, der ihn positiv beeinflusst hat oder weil er die Titel gewonnen hat, irgendwas wird er sich daraus gezogen hat, weil diese Schule hat ihn zu einem noch kolossaleren Spieler gemacht, was er eben halt beim Matchspiel nachgewiesen hat. Und jetzt hat er wieder ein Sahne-Turnier gespielt und hat diesen einen Fehler gemacht gegen James. Er ist aber eher der Charakter, der daraus lernt, als dass er daran zugrunde geht. Also das glaube ich nicht, dass ihn das wirklich aus dem Bahn wirft.
Ja, die Story des Turniers war dann natürlich auch der Sieger am Ende, José de Sousa. Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, er hat jetzt schon gut gespielt, auch vorher immer wieder angedeutet, vor allem auf dem Floor, was er wirklich spielen kann. Das zeichnet sich vor allem durch sein Powerscoring aus. Was dann im Finale, Kevin, auch, denke ich, der absolute Schlüssel zum Erfolg war, dass er James Wade einfach da wirklich ausgescored hat.
Ja, man darf nicht vergessen, wie das Finale losging. Also James Wade war 3-0 vorne, De Sousa hat wenig hinbekommen in den ersten drei Legs, hat auch gesagt, dass er da noch ein bisschen nervös war und sich dann gedacht hat, Mensch, wieso bist du denn nervös? Hab einfach Spaß. Ja, und danach hat er die Kontrolle übernommen. Dann stand es erst 5-5 und dann ist er danach weggezogen. 15, 180er, hat das ganze Turnier kein Match gehabt, was unter 95 im Average war. Macht immer wieder seine Fehler auf die Doppel, hat immer wieder lustige Misscounts mit drin. 126, wo er 126 überworfen hat, weil er dachte, er hätte 136 Rest und im Halbfinale, glaube ich. Aber er hat es dieses Mal auch zugemacht. Im Halbfinale war ein kurzer Zitterer da, wo er die Matchstarts nicht nutzen konnte und es dann trotzdem gewonnen hat. Aber dann erste Chance im Finale, 158 zugemacht. Er hat es geschafft, das, wo man wusste schon vor einem Jahr, dass er das kann auf dem Floor, hat er es geschafft, ins TV zu bringen und hat einen erfahrenen Hasen wie James Wade gestoppt und geschlagen, wo viele gedacht hätten, jetzt hat er sich da ins Finale gekämpft durch sein typisches Timing und so weiter. Jetzt holt er sich diesen Titel, seinen 10. TV-Titel. Aber De Sousa hat ihm einfach den Zahn gezogen und das nach 0-3 Rückstand. Und das hat schon ganz andere umgehauen. Ich glaube, bei Sky haben sie die Geschichte von Robert Thornton erzählt, der bei einem Grand Slam Final das erste Leg gegen Phil Taylor verliert, wo er doppelt verpasst. Und danach, was weiß ich, wie hoch verliert und sagt, ich habe das erste Leg nie aus dem Kopf bekommen. Und genau das ist aber José de Sousa gelungen.
Soran, was zeigt das eigentlich bei de Sousa? Der war jetzt zum Beispiel bei der WM 2019 mit dabei. In der ersten Runde, ich erinnere mich, gegen Michael Barnard. Das war ein ganz, ganz zähes Spiel. Da sind beide unter 90 am Ende gelandet. Und wie kann man sich so dermaßen steigern in so kurzer Zeit? Zeigt das nicht auch, was im Dartsport eigentlich alles möglich ist?
Ja, man darf nicht vergessen, dass José, kenne ich ja ehrlich gesagt aus der E-Dart-Szene noch, Bullshooter vor allem in Spanien und so. Und der war immer einer der Top-Spieler da drüben. Und ich weiß nicht, ich glaube, der spielt auch schon über 30 Jahre Darts. Der hat Routine, der hat Erfahrung. Ja, der kam halt in die PDC. Natürlich ist das erste Jahr meistens ein Schnupperjahr. Aber er hat das Zeug immer wieder dazu. Das hat er oft bewiesen. Und jetzt mit dem Ganzen, mit den Players Championships und so, er hat immer mehr an Selbstvertrauen gewonnen. Er hat gesehen, er ist nicht so weit weg wie die anderen Profis. Und natürlich, wenn dann so Siege noch reinkommen und reinrutschen, das motiviert hat auf alle Fälle. Ne? Und ich vergönne es ihm auf alle Fälle zu 100%. Er hat für mich auch sehr gut gespielt. Man darf nicht vergessen, dass persönlich die Distanz im Grand Slam, wo es da ist, und die haben da 28 Legs gespielt und dann spielt er da ein 100er Average. Das muss man mal dick und fett aufzeichnen. Was das, ehrlich gesagt, wirklich ich als Altspieler weiß es schon, was das ist, und das ist halt ein Monster. Und mag schon sein, dass der James Wade ein bisschen das Ganze zu leicht genommen hat am Anfang, aber ja, wer mehr Fehler macht im Spiel, der verliert auch meistens, und die Fehlerquote liegt bei beiden irgendwo identisch, aber de Sousa hatte weniger und hat auch eben sein Powerscoring mit 1580er, war er halt dann immer Nase voraus. Und zum Schluss hat man dann gemerkt, er hat dann bemerkt, er kann das Ding gewinnen, und dann lief ihm auch zum Abschluss noch der 158er Check rein und perfekt. Ja.
Ich hatte sogar kurz am Ende noch das Gefühl, oh, jetzt könnte es noch mal eng werden. Also es waren so ein, zwei Lecks, wo ich dachte, okay, jetzt denkt er vielleicht doch über den Sieg nach. Aber dann macht er die 158 dann echt in Style auch zu zum Turniererfolg. Und da kamen ja auch direkt die Emotionen. Also man hat doch dann gemerkt, was da von ihm abgefallen ist. Also das war schon...
Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder man merkt, dass man es gewinnen kann, oder man merkt, dass man es gewinnen kann. Und das eine ist positiv, das andere ist negativ. Und er hat es anders bemerkt. Er hat irgendwo zum Schluss in die letzten, also ich habe es gesehen, auch von seiner Mimik her und so, von der Anspannung in die letzten zwei, drei Legs. Also er hat dann an den Sieg geglaubt. Natürlich, wenn man Angst hat oder es kommt eine Schrecksituation, ich könnte es gewinnen. Das ist die negative Seite, dann geht es meistens in die Hose, aber er hat das positiv mitgenommen und deswegen ist es auch so passiert, wie es passiert ist. Und alle Achtung, perfekt. Und ich glaube, er kann diese paar Euro auch gut gebrauchen.
Wir werden auf jeden Fall verfolgen, wie es bei de Sousa in den nächsten Wochen dann, vielleicht auch bei der WM schon weitergeht. Eine Frage noch zum Abschluss vom Grand Slam. Wir hatten gesagt, für uns eigentlich so mit das beste Turnier der letzten Jahre auch. Kevin, es würde mich interessieren, wie du das siehst. Wir hatten dieses Jahr dann eben nur zwei BDO-Starter mit dabei, mit Wayne Rowan als BDO-Weltmeister und Mikuru Suzuki als BDO-Weltmeisterin. Die BDO ist jetzt bekanntlich tot, da ist Insolvenz angemeldet worden, da wird nicht mehr viel kommen. Die WDF wird sich jetzt aufstellen müssen, wenn sie Interesse haben, an diesem Turnier, denke ich, Teilnehmer abzusenden. Trotzdem die Frage jetzt von mir: Wie wär's denn, oder wie würdest du es begrüßen, wenn das Turnier in den nächsten Jahren dann nur von PDC-Spielern gefüllt wird?
Gute Frage. Man muss natürlich immer über Qualitäten reden. Also Wayne Warren hat zu dem Zeitpunkt, wo er Weltmeister geworden ist, irgendwie 15 Jahre BDO gespielt, hatte davor gerade mal 4 Turniere auf dem BDO-Circuit gewonnen. Ich sage nicht, dass es einfach ist, bei der BDO Weltmeister zu werden, aber ich sage, dass es vor 10 Jahren deutlich schwerer war und dass es vor 20 Jahren noch schwerer war. Und ich glaube schon, dass die Qualität gerade beim Grand Slam dann von der BDO-Seite, spätestens vielleicht seit dem Wechsel von Glenn Durant, einfach auch nicht mehr so hoch ist, wie sie vielleicht vor 10 Jahren gewesen ist. Und da muss man schon überlegen, also das Flair beibehalten, dass da zwei Verbände aufeinandertreffen, das finde ich grundsätzlich gut. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn da jetzt halt einfach nur Leute dabei wären, die von der PDC dabei sind, die sich aber qualifiziert haben, dadurch, dass sie Turniere gewonnen haben, Finals erreicht haben. Das ist ja schon auch ein Charakteristikum dieses Turniers. Ich habe aber auch, also ich habe da keine total differenzierte Meinung dazu. Also ich finde schon, dass jetzt Wayne Warren nicht wirklich überzeugen konnte und Mikuru Suzuki hat ihre Momente nicht nutzen können. Und es zeigt schon, dass die BDO, oder dass das, was da noch gekommen ist, nicht mehr so konkurrenzfähig ist wie früher. Aber ich glaube, es tut dem Turnier und den Veranstaltern auch nicht weh, wenn da jetzt am Ende noch 4 Spieler in Zukunft vielleicht von der WDF mit dabei sind, zumal ich glaube, mit den Leuten, die da bei der WDF sind, auch der Richard Ashdown etc., dass da was aufgebaut werden kann, was wirklich auch Hand und Fuß hat, und dann kann man darüber auch nachdenken.
Ja, denke ich auch, dass da, je nachdem, wie lange Corona es läuft, wie die WDF es auch schafft, dann ihre geplanten Turniere dann 2021 durchzuführen, wie es dann aussieht. Also ich denke, wenn da tatsächlich diese World Masters-Geschichte läuft oder was auch immer sie da jetzt geplant haben, wenn man da Turniersieger abstellen kann, auch wenn es vielleicht nicht mehr 8 werden, dann kann man da, denke ich, schon mit leben. Ich fand es aber trotzdem auch gut, dass dieses Jahr wirklich dann noch alle Sieger da mal auch mit dabei waren. Das war wirklich auch mal schön zu sehen. Das soll es eigentlich zum Grand Slam gewesen sein. Ich denke, wir haben recht ausführlich nochmal alles Wichtigste gesprochen. Dann wollen wir doch mal einen Schritt zurückgehen, denn der World Cup of Darts, der fand ja kurz vor dem Grand Slam statt. Da ist Wales eigentlich der Favoritenrolle gerecht geworden. Wir hatten es unserer Vorschau schon gesagt. Da waren wir uns eigentlich alle einig, dass das Wales als Favorit ins Turnier geht. Und das haben sie auch bewiesen, dass sie da echt das stärkste Team waren, die stärkste Mannschaft, geführt von einem überragenden Gavin Price, Shorty, der, ich will nicht sagen, das Turnier für Wales fast alleine gewonnen hat, aber er hat schon deutlich gemacht, wer da die Nummer 1 bei den Walisern war.
Ja, das auf jeden Fall. Aber er wurde ja auch freundlich unterstützt von The Ferret. Also der hat sich ja auch sofort untergeordnet und hat ihn als Leader anerkannt. Er hat es einfach so genommen wie damals im Sport. In seiner Rapgi-Zeit hat er auch immer einen Leader gehabt in dem Team und dem gibt man halt alles für das Team und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Das ist ja in dieser Egoman-Version der PDC eigentlich kaum möglich, dass man da zusammenspielt. Also ist ja das einzige Turnier. Und da hat er sich ganz klar als Leader herausgestellt. Gestellt, Gavin Price auch mit seiner Dominanz, die er vorher an den Turnieren schon an den Tag gelegt hatte, mit seiner Dominanz im Spiel. Und The Ferret hat alles dazu beigetragen, dass das ein schöner, ruhiger, glatter Turniersieg war. Das kann man so sagen, ja. Absolute Favoritennummer.
Obwohl er gegen Australien eine Schrecksekunde auch gehabt hat, Gavin Price, wenn ich das hier sehe, Matchstart, glaube ich, auch überstanden gehabt. Und ist interessantes Viertelfinal-Line-up dann auch gewesen. Die Spiele hätten alle andersrum ausgehen können. Da waren Chancen für Kanada da, da waren Chancen für Australien da, da waren auch Chancen für Österreich da. Roby John Matchstarts vergeben gehabt, dann hätte Österreich das Ding 2-0 gewonnen. Also es hätten auch ganz vier andere Halbfinalisten sein können. Nicht zuletzt auch die Niederlande gegen Deutschland. Das kann man natürlich auch nochmal hervorheben. Deutschland zum ersten Mal im World Cup Halbfinale gewesen. Mit diesem gut funktionierenden Team Hopp Schindler, stopp, Hopp Clemens, bin ich an alte Dinge gewohnt, Hopp Clemens als funktionierendes Kollektiv, die das gut gemacht haben, aber wo halt dann Wales ihnen dann im Halbfinale einfach den Zahn gezogen hat, wo die wenigen Chancen nicht genutzt werden konnten, ja.
Genau, darüber wollte ich jetzt auch reden. Deutschland zum ersten Mal im Halbfinale. Sicherlich auch etwas bedingt durch die Rückenprobleme mit Michael van Gerwen, wo lange Zeit nicht klar war, ob van Gerwen spielen kann oder nicht. Jetzt habe ich doch eine Sache, die mich sehr interessiert, weil wir hier auch einen aktiven World Cup-Spieler auch mit dabei haben, Soran. Viele haben diskutiert wegen der Aufstellung. Also viele haben gesagt, Mensch, warum hat denn der Clemens gegen Price gespielt? Ne? Also warum hat man da nicht absichtlich getauscht, dass man sagt, okay, Hopp war sicherlich, wie man sehen konnte, an diesem Wochenende der etwas schwächere Spieler. Man opfert ihn quasi gegen Price und schickt somit Clemens ins zweite Einzel gegen Clayton. Wie sehr ist das Thema bei euch Spielern? Habt ihr damals, du zusammen mit Mensur, vor jedem Spiel überlegt, wie stellen wir auf? Oder war das für euch immer klar, dass Mensur an der 1 geht und du dann das zweite Einzel?
Naja, es ist ja immer ist eine taktische Sache auch, weil die Gegner denken ja auch so und der Einzelspieler muss ja nicht der Einzelspieler sein. Und wenn die sprechen sie ja auch ab und man spricht sich ja ab. Und es kommt natürlich vor, dass man sagt, okay, ich glaube, die tauschen wir auch und oft vertut man sich auch dabei. Was wirklich dann richtig ist oder falsch, kann man nicht sagen. Das ist auch ein bisschen ein Zufall. Natürlich spielt der Einzelspieler zu 70 oder 80%, glaube ich, immer als Erster. Aber trotzdem kann da passieren, wo sich eben gegenseitig glauben, da wird getauscht oder machen wir das anders, ich fühle mich heute nicht so gut, mach du das. Aber ja, dieser Tausch von Clemens und Max, ja, war natürlich besser gewesen, andersrum, aber sie haben sich so entschieden und mit denen müssen sie auch leben.
Es gab auffällig wenige Teams, die überhaupt davon abgewichen sind. Es gab ganz oft Teams, die gesagt haben, die 1 spielt auf der 1 und die 2 spielt auf der 2. Da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Ich glaube,
Ja, ich habe.
bei Max und Gaga war auch die haben auch geglaubt, dass sie am Anfang das einmal festlegen und dann gar nicht mehr tauschen können.
Kann sein, ja, das kann sein, schlecht informiert oder wie auch immer. Natürlich, Gaga ist ja auch jetzt das erste Mal dabei, aber ich finde trotzdem, dass sie es auch gut gemacht haben. Ja. Ich kenne beide sehr gut, die können sogar noch besser spielen, aber das ist auch immer ein neues Team. Man kann es nicht wissen, also ich mag Martin genauso gern, Gaga genauso gern, Max genauso gern. Vielleicht wäre das, hätte es funktioniert, wenn Martin da gespielt hätte, weil sie die schon ein bisschen besser kennen oder was auch immer. Aber das kann man so nicht sagen, das sind so Schätzspielchen sind das, was da rauskommt, weiß keiner.
So ein World Cup Spieler, du spielst da nicht für dich alleine, sondern einmal auch natürlich für den Partner, aber natürlich auch irgendwo für dein Heimatland. Was war das für ein besonderer Druck damals beim World Cup? Also hat man das nochmal wirklich gespürt oder war das für dich eigentlich von der Herangehensweise erstmal wie ein normales Match, aber trotzdem im Hinterkopf gehabt, okay, ich spiele hier jetzt nicht nur für mich alleine?
Naja, ich wusste schon im Endeffekt, das ist jetzt ein Teambewerb, aber trotzdem bin ich schon immer der Meinung gewesen, seit ich fast Dart spiele, Dart ist für mich ein Ego-Sport und wenn du deine Sache im Einzel machst oder wenn du es auch im World Cup genauso, wenn du schaust, dass du deine Sache hinbringst, dann hast du diese 50% beigetragen, mehr kannst du ja nicht machen, als wie deine Sachen gewinnen. Ne? Und das Land, witzigerweise, ja, ich bin patriotisch, ich bin Österreicher, aber ich muss sagen, ich habe da nie so drüber nachgedacht, jetzt diese rot-weiß-rote Fahne im Vordergrund vor dem Spiel und vor diesem Teambewerb zu stellen, sondern für mich war das ein Event, auf was ich mich immer gefreut habe und mit Mensa dann zusammen und probiert einfach das Beste rauszuholen aus dem Ganzen. Und natürlich über die Nation habe ich nach dem Match nachgedacht oder nach dem Sieg nachgedacht. So war es bei mir halt. Wenn ich vor dem Sieg schon an die Nation denke und an Österreich und um Gottes Willen, ich vertrete mein Land und bla bla bla, dann glaube ich, geht das irgendwie auch ein bisschen in die Hose. Ne?
Schott, ich würde gerne noch über den Modus reden. Wir reden eigentlich, glaube ich, jedes Jahr drüber, aber da kommen wir nicht drum herum. Wir hatten diesen tollen Sonntagnachmittag, muss ich sagen. Das war wirklich eine Top-Session, wo es spannend war, wo wir auch viele Doppel gesehen haben. Der Samstag, der leidet immer so ein bisschen, weil da ja sind die Top-Einzelspieler einfach zu gut meistens, sodass wir da nur wenig Doppel sehen. Jetzt hatten wir schon viel überlegt, wie können wir das wieder einführen, eine Gruppenphase. Gehen wir wieder zurück wie ganz früher, weil wir sagen, okay, das Doppel zählt 2 Punkte. Wir sehen auf jeden Fall ein Doppel und dann haben wir dieses entscheidende Leck, was dann extra nochmal gespielt wird. Wie siehst du das? Hast du dir auch da Gedanken gemacht und bist vielleicht auch zu einem Schluss gekommen? Na, ein bisschen Doppel mehr wäre schon schön.
Ja, sehr, sehr gerne im Doppelmeer, weil ich finde, der Allrounder hätte auch gerne mal so einen Splitscore oder Mickey Mouse, wie wir das damals genannt haben oder sowas. Ich würde gern ein bisschen mehr sehen als ständiges Triple 20 Doppel aus. Also deswegen mag ich diesen Modus mit Doppel, weil wenn du ein entspanntes Team bist, weil du ihn schon kennst und auch diesen Modus kennst, ist das nicht das Problem. Wenn du aber ein Kind der PDC bist, kommst du ganz, ganz selten in den Genuss, überhaupt Doppel zu spielen. Dann ist das für dich auch neu und Unsicherheiten sind da. Und die, wie sie daraus agieren oder wie sie daraus dann den Bestimmer in diesem Doppel da quasi identifizieren, das finde ich immer ganz spannend. Der eine fängt auf einmal an zu scoren. Ich glaube, es waren irgendwie 540er hintereinander, weil das Frettchen zwischendurch ausgemacht hat und die gerade gestellt hat. Und ich glaube, wir haben dann 5 oder 640er hintereinander geworfen irgendwie. Zwischendurch noch 180 und in der Zwischenzeit hat sich das Frettchen um alles andere gekümmert, der Johnny Clayton. Ja, und so kann man auch Doppel dann natürlich spielen mit einem sehr dominanten Scorer und der andere putzt alles aus. Ne? Also es ist spannend und ich würde es gerne weiterhin eigentlich erhöhen und sagen, es muss ein Doppel her. Ne? Es muss ein 3-0 geben, es darf kein Best of 3 sein in der ersten Runde.
Ich meine, dass jetzt auch TV-Experten im englischen TV, glaube ich, so offensiv wie noch nie gesagt haben, wir brauchen mehr Doppel, könnte natürlich auch jetzt ein Indiz sein, dass wir es tatsächlich bekommen, weil so offensiv habe ich es noch nicht erlebt. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir das ganze Turnier nur Doppel spielen und dann über eine höhere Distanz. Ja. Aber kann auch verstehen oder hätte auch kein Problem, wenn dann das Doppel 2 Punkte bringt und nicht nur einen und du dann nach einer 2-0-Führung im Einzel noch nicht heißt, dass du jetzt irgendwie das Spiel gewonnen hast, so wie sie es früher gespielt haben. Da bin ich gespannt, ob die PDC dann doch jetzt mal zuhört und reagiert, aber kann mir auch vorstellen, dass sich nichts tut. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses Jahr so viele Leute nach mehr Doppeln geschrien haben, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie doch mal ein bisschen genauer zuhören. Aber vielleicht ist das auch mehr Weihnachtswunsch als alles andere.
Ja, das ist auf jeden Fall gut möglich. Irgendwie, also wir Journalisten fordern es irgendwie immer, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Spieler dieses Jahr auch in den Interviews das durchaus mal durchklingen lassen haben, dass sie doch gerne Doppel spielen. Für mich noch zum Abschluss jetzt beim World Cup die Frage, also wir haben uns ja ein bisschen dran gewöhnt, Turniere ohne Fans. Der World Cup aber trotzdem für mich ein Turnier, das sehr emotional ist. Soran, für mich war es so jetzt das erste Mal so richtig krass. Jetzt beim Matchplay fand ich es nicht so, aber beim World Cup, da haben mir die Fans jetzt doch gefehlt, wo ich mir dachte, ah, da ist doch jetzt so viel Spannung, wenn da jetzt noch die Fans im Hintergrund wären, das wäre doch was. Wie hast du damals die Fans am World Cup wahrgenommen?
Ja, das ist ja das Um und Auf im Endeffekt. Also für mich ist das absolut das Schönste, die Fans auch und diese ganze Stimmung. Ne? Ich kann das Ganze jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Für mich ist es halt immer jetzt zu dieser Corona-Zeit auch richtig traurig, das da irgendwie oder mich in die Spieler rein zu versetzen, wo alles so leise ist und im Hintergrund niemand schreit und buht oder mal zwischendurch mal einen maskierten Frosch zu sehen oder so. Aber das Publikum hat irrsinnige Macht, es ist auch im Endeffekt der dritte Spieler am Platz und der kann halt richtig das Match pushen, auch drehen und alles und ja, vom Spielerischen macht es sehr viel aus. Also ich sage selber, die haben ja auch öfters geputscht und wieder nach vorne gepeitscht und jetzt ist das halt schwierig. Also ich kann jetzt nicht sagen dazu, ich kenne dieses Gefühl nicht. Ich kenne schon jetzt Players Championship oder solche Sachen, wo kein Publikum ist, aber so mit dieser Bühne, mit dem Aufbau und trotzdem diese Halle und hinten das Leere, ja, ist schwer. Für mich wäre es schwer, sage ich mal, da jetzt zu spielen, schwerer als mit Publikum, glaube ich.
Du hast es doch bei den UK Open mal erlebt, vor 2-3 Jahren, dass du an so einem Nebenboard gespielt hast und dein Gegner hatte irgendwie 30 Leute dabei und bei dir war nur die Frau mit dabei. Und dann,
richtig, ja.
Ja, genau.
Richtig, ja.
Ich glaube, wie heißt er denn? Matthew Dennett war das, glaube ich.
Ich glaube,
30 Leute dabei und die haben halt entsprechend geschrien.
Die haben ihn nach vorne gepeitscht, ja.
Ja, und bei dir hat sich Jamie Hughes beschwert, nachdem du gegen ihn gespielt hast, dass jemand an deinem Tisch, der hier auch in diesem Podcast ist, zu laut war, angeblich.
Richtig, ja. Richtig, ja.
Also es kann pushen oder auch nicht, ja, ja.
Ja, richtig, ja.
Ja, ohne Fans werden wir auch bei den Players Championship Finals auskommen müssen. Gespielt wird, ja, wie zuletzt eigentlich immer in Coventry, auch auf zwei Bühnen wie in den letzten Jahren. Daran hat sich nichts geändert. Es ist jetzt der letzte Aufgelopf vor der WM. Auch das nichts Neues im Vergleich zu den letzten Jahren. Leider muss man sagen, in diesem Jahr nur ein deutschsprachiger Spieler mit dabei. Mensa Sulovic hat jetzt auch kurzfristig noch abgesagt für das Turnier aus persönlichen Gründen. Damit ist Gabriel Clemens der einzige deutschsprachige Starter. Shorty, er spielt in der ersten Runde gegen Martijn Klärmacker, der auch ein gutes erstes PDC-Jahr spielt. Es geht für Gaga tatsächlich noch um die WM-Setzung. Aktuell wäre er an 32 gesetzt. Da lauern noch ein paar Spiele. Er kann aber auch noch mit einem guten Turnier etwas aufrücken. Was hältst du davon? Also an 32 gesetzt würde ja eventuell bedeuten, wenn es gut läuft, ging es dann gegen Michael van Gerben später bei der WM. Glaubst du, dass Gaga sich da irgendwelche Gedanken macht? Wahrscheinlich ja nicht.
Na, also ich glaube auch, dass sie an so einem Gesamtpaket arbeiten, dass Gaga sich quasi gar nicht alleine so viel Gedanken macht, sondern die ja, wenn dann im Kollektiv dran arbeiten, an aufkommenden Arbeiten. Du hast völlig recht, mit 1:32 ist eine unglückliche Nummer für ihn. Da müsste sich sehr früh mit Michael auseinandersetzen und er hat da noch kein gutes Erlebnis bei, noch keine gute Erfahrung. Auch jetzt nicht aus dem aktuellen Grand Slam. Gab es eher einen großen Arsch voll. Also von daher, schwierige Situation natürlich für Gaga, aber ich denke nicht, dass er jetzt von dem Players Championship sich irgendeine Platte drüber macht, sondern eher eine Platte drüber macht, ich will das hier zu einer lohnenden Sache machen, dass ich hier 4 Wochen von zu Hause weg bin. Ich möchte mit einem guten Gefühl nach Hause kommen und nicht mit einem, naja, es hätte hier besser sein können und naja, da habe ich eine Chance verpasst und da hatte ich eigentlich noch einen Fehler, nicht mit zu viel Denkarbeit nach Hause kommen, weil jetzt ist Ende des Jahres naht, die große WM kommt, wir haben endlich Zahlen und Daten, man kann endlich planen und Gaga muss jetzt einfach irgendwie zusehen, weiterhin ein gutes Gefühl zu konservieren, was er sicherlich noch irgendwo bei sich hat und ich denke, die Player Championship ist einfach so auch ein bisschen der krönende Abschluss, so die wirkliche die kurz vor WM sozusagen Abfrage, wo stehe ich aktuell bei dieser verwirrenden Saison, wo so viele Talente und so viele starke Spieler aufgeploppt sind, dass so viele Schwierigkeiten auf einmal aufkommen. Also für ihn wird es eine Standortbestimmung sein und ich glaube, Gaga wird sich noch nicht mit dem Thema befassen, aber 32. oder 31. noch werden kann, wie weit er dafür im Turnier kommen muss, um dafür später dann am Ende noch ein schwierigeres da durchzukommen mental, wenn er sich das auch noch auf die Fahne setzt. Ich muss mindestens 3 Runden gewinnt hier, dann bin ich ganz safe. Also er sollte einfach das Turnier genießen und loslegen und mit dem Plan, mit dem er mit seinem Mental Coach erarbeitet hat, einfach weitermachen in Ruhe. Und dann werden wir am Ende die Toten zählen.
Ja, werden wir auf jeden Fall, kann man ja machen. Also,
ja.
Wenn du kannst gerne vorlegen. Naja, zu den Players Championship Finals soll noch kurz gesagt sein, es ist ja quasi das Finalturnier der Pro Tour. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen. Die Winter Series wurde ja auch gespielt in der Zwischenzeit, worüber wir noch nicht geredet haben. Da konnte Michael Smith 2-mal zuschlagen. Zudem gab es Siege von Gavin Price, Peter Wright und Joe Cullen. Und Gaga hatte an einem Tag überragend gespielt, würde ich fast sagen. Also der war super gut unterwegs, dann leider trotzdem im Viertelfinale gescheitert. Kevin, nur ein deutschsprachiger Spieler beim Finalturnier der besten 64 Spieler der Proto-Saison. Ja, ist ein kleiner Rückschnitt irgendwie zu den letzten Jahren, oder?
Schon. Also Max hatte lange Zeit keine gute Saison, hat seine großen Preisgelder, die ihn zur WM gebracht haben, auf der European Tour geholt. Bei Martin, der hat immer wieder mal aufblitzen lassen, was er spielen kann, aber auch viele Spiele gehabt, wo einfach die Chancen vergeben wurden. Roby, John, ich habe jetzt keine genaue Reihenfolge, aber er fällt mir als nächstes ein, hatte diesen tollen 9-Data in der Winter Series und dann aber auch genug Spiele, wo einfach dann die Doppel wieder nicht da waren. Also man kann schon damit rechnen, dass wenn man 5 deutsche Spieler bei der PDC hat und dann noch 3 Österreicher, dass man am Ende nicht nur einen Deutschen und einen Österreicher bei den Players Championship Finals hat, weil früher waren es nur 32 bei diesem Turnier, jetzt sind es 64, also die Hälfte aller Tourcard-Spieler. Und wenn ich so sehe, wer da sonst drin ist, Christian Bunse hat es ja knapp verpasst, was man so sieht, Roby auch nicht weit weg, aber dennoch war mehr drin und das war ein sehr unkonstantes Jahr von allen, die in diesem Jahr nicht Gabriel Clemens oder Mensur Suljovic heißen, während ein Steffen Siebmann, glaube ich, 10 Players Championships gar nicht gespielt hat, wo man sich dann halt auch, ich weiß nicht, ob er einfach nicht frei bekommen hat. Aber das ist dann schon auch schade, wenn jemand die Tourcard holt und sie dann zur Hälfte eigentlich nicht nutzt.
Das ist auf jeden Fall noch ein Thema, wo wir später sprechen werden, aus bestimmten Gründen. Wenn wir dann über Sorans Karriere, sage ich mal, auch reden werden im nächsten Teil dann, weil da gab es ja durchaus einen Zusammenhang zwischen Siebmanns Tourkarte und ja, wir kommen gleich später darauf zu sprechen. Soran, eine Frage zu den Players Championship Finals noch. Du warst 2017 mit dabei, hast da auf der Nebenbühne gespielt. Gut, das war jetzt in Manhattan natürlich. Aber trotzdem ist das ja auch irgendwie ein besonderes Turnier, so ein bisschen UK Open-Style. Man hat 2 Bühnen parallel. Wie war das damals? Ich habe die Nebenbühne in Mainz immer als sehr emotional empfunden.
Ja, du, aber ich nicht. Naja, also ich muss sagen, die Players Championships Finals, ja, zweimal war ich jetzt schon dort, glaube ich, ja. Für mich war das ein eigenes Turnier, ich weiß nicht, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Kann es aber nicht sagen, hat es irgendwas mit dem Ambiente zu tun oder mit der ganzen Anreise oder, aber es war nicht mein Turnier irgendwie, also ich habe mich da nicht so wohl gefühlt.
Ja, wir werden auf jeden Fall dieses Jahr auch schon einige interessante Erstrundenspiele erleben. Zum Beispiel Adrian Lewis gegen Simon Whitlock. Danny Nopper gegen Steve Beaton. Bei Steve Beaton sehr interessant. Er ist jetzt aus den Top 32 geflogen nach Ewigkeiten. Also der Mann ist ja schon seit Jahrzehnten quasi in den Top 32 der Welt. Wäre aktuell bei der WM nicht gesetzt. Sicherlich auch interessant das Spiel zwischen Rob Cross und Jason Low. Also wir haben einige interessante Partien schon am ersten Tag, am Freitag dann, wo es dann mit der ersten Runde losgeht. Die ersten Runden, wie gesagt, auf zwei Bühnen. Ich denke, viel mehr soll man da jetzt auch nicht zu sagen. Wir haben es ja schon vorhin angesprochen, eigentlich so offen wie nie. Wahrscheinlich wird es auch hier total schwer, jetzt irgendwie irgendeinen Sieger zu tippen. Das würde ich auch in dieser Stelle auch dann mal nicht tun, denn wir
Sehr
haben
nett.
noch einiges vor. Denn wir reden noch mal kurz über die WM, denn Short jetzt auch da schon kurz gesagt, endlich ist bekannt, wann die WM überhaupt stattfindet. Das ist dann vom 15. Dezember bis zum 3. Januar der Fall. Das Finale dann am 3.1.2021. Und Kevin, das Interessante ist ja, es wird sogar vielleicht vor Fans gespielt.
Ja, es wird sogar vielleicht, ja. Also es gibt ja halt scheinbar Regeln, die ab dem 2. Dezember ermöglichen sollen, dass man in England zumindest auch wieder im Fußballstadion spielen kann. Und dann wollen sie halt gucken, ob sie Indoor auch was hinbekommen. Ich finde es nach wie vor ziemlich ambitioniert auch und denke, dass das dann auch dazu führen würde, dass das Turnier vor allem Zuschauer aus Großbritannien hätte. Weil du musst als Deutscher oder wer auch immer, wenn du da hinfliegst aus einem Risikogebiet, musst du 5 Tage vorher in Quarantäne. Das heißt, wer da hin will, der müsste sich im Idealfall, müsste wahrscheinlich am Freitag fliegen, bis Mittwoch in Quarantäne und dann könnte er vielleicht noch 2, 3 Tage Ellipelli. Ich kann mir vorstellen, dass es genug Verrückte gibt, die das machen würden, aber ob das dann wirklich passiert, also das steht für mich noch auf einem anderen Blatt Papier. Ich fände es natürlich schön, aber das ist für mich so ein zweischneidiges Schwert irgendwie.
Noch offen sind ja noch ein paar Quali-Plätze. Da hat sich die PDC Stand jetzt, wo wir gerade aufnehmen, haben am Donnerstagabend noch nicht zu geäußert. Also ich glaube, 6 Plätze sind es, die noch offen sind. Ist jetzt die Frage, ob man das in den PDPA-Qualifier alles steckt, weil die Zeit wird ja auch eng. Also in Asien tragen sie jetzt noch ein paar Qualifier aus. Aber zum Beispiel diese Europa-Qualifier, ja, die gehen dieses Jahr leider auch verloren, das sicherlich auch aus österreichischer Sicht etwas schade ist, weil da sich im letzten Jahr immer ein Österreicher auch gut hat durchsetzen können. Wir werden es trotzdem natürlich verfolgen. Die WM, auch im Shortleg-Podcast natürlich ein großes Thema dann, nachdem wir dann die Vorschau aufgenommen haben. Ja, das zum Sportlichen, sage ich mal, der PDC, zum aktuellen Geschehen. Kommen wir jetzt zum größeren Teil, dem wir ja immer unserem Gast widmen. Und das ist heute ja, wie gesagt, Soran Lerchbacher. Und wir haben in der letzten Folge mit den Gästen eigentlich immer die klassische Einstiegsfrage. Ja, benutzt zum Einstieg, die vielleicht wahrscheinlich jeder stellt und die jedem Dartspieler ja irgendwie schon aus den Ohren rauskommt. Soran, trotzdem stelle ich sie dir. Natürlich geht es darum, wie bist du eigentlich zum Dartsport gekommen? Wann war das? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, das war 1991 beim zu Fuß nach Hause gehen, irgendwann um 22 Uhr. Da kam ich bei einer Kneipe vorbei und brauchte Zigaretten. Da ging ich rein und während ich auf die Zigaretten wartete, hörte ich halt im Nebenraum Tschilililili, da 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 und irgendwelche Geräusche. Für mich war das komplett verwunderlich. Schau dort rein, sieg das erste Mal in meinem Leben mit 19 Jahren Dartautomaten, wo Menschen mit Pfeile drauf werfen. Ja, mir hat das so gut gefallen, dass ich dann einen Kilometer zu Fuß nach Hause gegangen bin, die Schublade aufgemacht habe, Geld geholt habe, wieder retour rauf, mir Pfeile gekauft habe und dann diesen Abend, also besser gesagt bis 5:30 in der Früh Dart gespielt habe in dieser Kneipe. Und so begann alles.
Auf jeden Fall mal eine interessante Geschichte. Also die meisten kommen ja irgendwie über die Eltern oder so. Das haben wir ja schon öfter jetzt auch gehört. Ja, meine Eltern haben schon Dart gespielt. Das ist ja, glaube ich, der klassische der Weg für die neue Generation wahrscheinlich. Ich habe es irgendwie auf Sport 1 gesehen und habe dann mal selber irgendwie angefangen. Shorty, da hat sich auch was geändert, auch ein bisschen in den letzten Jahren.
Ja, glücklicherweise. Glücklicherweise sind wir so lange jetzt schon am Start, dass wir ernsthaft als Breitensport langsam mal in die Form kommen, dass wir eine Überlegung wert sind. Und die Sicht auf den Dartsport ist heute eine völlig andere. Wir haben die noch als Entertainment in der Kneipe wahrgenommen. Und heute gibt es überall in Vereinen und in Jugendfreizeitheimen und in festen Bestandteil, dass Darts ein Chapter darstellt. Ne? Also viele, viele neue Möglichkeiten Darts zu spielen außerhalb der Kneipe. Und das ist das Wichtige, das, was wir brauchen zum Aufbau in Deutschland. Also von daher, wir sind top unterwegs und werden anders wahrgenommen.
Ja, wie ging es dann weiter bei dir, Soran? Also du hast natürlich auch erstmal wahrscheinlich dann lokale Turniere gespielt, aber bevor es dann zur PDC ging, wie verliefen da so die nächsten Jahre nach dem Start?
Naja, du meinst jetzt in der Vergangenheit, in der EDAT-Szene, wo ich ehrlich gesagt herkomme.
Genau.
Ja. Ja. Ja, ich habe gearbeitet und habe sehr gerne Dart gespielt und habe mir dann von besseren Spielern ein paar Sachen, ein paar Tipps geholt, habe dann gesehen, dass im Endeffekt Stildart für mich besser wäre zu trainieren und habe dann nach 3 Monaten mir so eine Stildart-Scheibe gekauft und hatte zu Hause ehrlich gesagt immer nur Stildart gespielt. Ich hatte nie einen Automat zu Hause oder eine Elektronik-Softdart-Tafel. Ja, und durch das, weil in Österreich halt sehr, sehr wenig damals Stildart gab, sondern alles zu 99% Elektronikdart, habe ich dann entschieden, hier mal Jux-Turniere zu spielen und Landesmeisterschaften, von dort weg dann auf österreichische Meisterschaften, dann zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so ging das Ganze. Bis dann irgendwann einmal hier die Möglichkeit sich ergab, in Österreich bei einem PDC-Event sich zu qualifizieren. Ne? Das war für mich im Endeffekt 2013 auf 14 zur WM. Ja, und dann beginnt das Ganze mit der PDC-Karriere.
Wieso war das Ganze, es ging ja 2007 schon los mit der GDC, da haben ja auch einige Österreicher schon gespielt. Wieso war das da für dich noch kein Thema?
Das war für mich deswegen kein Thema, weil es ja auch, das Ganze ist ja auch eine finanzielle Sache gewesen. Es hängt nur immer vom Dartspieler alleine ab, sondern eine finanzielle Sache auch. Und da hat das Ganze beruflich mit der finanziellen Geschichte nicht so für mich zusammengepasst, dass ich diese Sachen auch fahren kann. Und da hatte ich auch nicht, sage ich jetzt einmal, so viel Kontakt auf diese Seite, auch wo Mensor, der hat ja auch Pein Anton damals diese GDC gespielt. Mit denen kam ich auch nie zu Wort. Das habe ich irgendwie verschlafen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich von 1997 bis 2003 keinen einzigen Dart geworfen habe. Aus privaten Gründen habe ich aufgehört und 2003 dann wieder begonnen.
Die finanzielle Geschichte war, glaube ich, auch, hat noch eine Rolle gespielt, als du dann 2014 angefangen hast bei der PDC, weil die Q-School hast du gespielt, die Tourkarte hast du gehabt, aber du hast sie nur im ersten Jahr genutzt, soweit ich das noch in Erinnerung habe.
Genau, weil der erste Sponsor mir da das Blaue vom Himmel versprochen hat und natürlich das auch nur mit seiner Unterstützung ginge, aber der ist dann abgesprungen und somit habe ich nicht das Ganze spielen können, so wie ich wollte. Ja.
Wie hast du deine, also es war ja quasi dein erstes richtiges PDC-Turnier, war ja dann direkt die WM. Wie hast du es erlebt? Vorrunde gegen, oh Gott. Vorrunde.
Ben Ward.
Genau, Ben Ward und dann erste Runde direkt gegen Michael van Gerven.
Ja. Also das wusste ich, die erste Runde gegen Van Gerven, die Vorrunde gegen Ben Ward. Ben Ward, ja, den kannte ich nicht so gut, aber ich wusste, den kann ich auch schlagen. Aber wichtig war es für mich, ob ich da oben ankomme auf dieser Bühne oder nicht. Ne? Ich hatte damals auch mit Elmar Pauke vorher 2 Tage ein Interview im Hotel und der hat mich selber auch gefragt, Soran, was glaubst du, wie ist es auf der Bühne, was wirst du machen, wie auch immer. Und ich habe ihm gesagt, Elmar, ich habe hier keinen Schimmer, ich werde darauf gehen und werde sehen, ob das was für mich ist oder nicht. Und da wird es dann entscheiden, bin ich einer, der was gern darauf möchte, der was öfter darauf spielen möchte, oder bin ich einer, der was in die Hose macht und nie mehr wieder darauf will. Das erfahrt man, ehrlich gesagt, erst beim ersten Mal raufgehen da. Und ich habe mich relativ, wie soll ich sagen, Sie war sehr aufgeregt beim ersten WM-Spiel, aber ich habe mich auch relativ sehr wohl gefühlt. Es war halt Neuland, da kamen ja viele Sachen auf mich zu. Du bist ja nicht gewohnt, dass hier Menschen so schreien oder dass hier irgendwo ein Krokodil um und um hupft in der Menschenmenge und. Da muss man sich alles gewöhnen dran, ne? Und das ist halt Routine und Praxis. Desto öfter man auf diese Bühnen spielt, desto routinierter wird man auch mit der Zeit.
Und dann bin ich jetzt gerade am Überlegen, dann gab es, das war dann, glaube ich, auch Vorrunde und erste Runde gegen Robert Thornton, glaube ich, hast du da gespielt. Wie war das dann? Ist ja dann eine gewisse Zeit dazwischen gewesen, wo du, glaube ich, auch gerne noch eine Runde weitergekommen wärst. Ich meine, gegen Michael van Gerven weiß man ja, dass man nicht der Favorit ist, aber danach hatten wir, glaube ich, auch ein Interview, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat und so weiter.
Ja, das beim zweiten Mal war es eine Spur einfacher, sage ich jetzt einmal, aber wieder nach längeren Pausen, das ist immer wieder ein Neuland. Also irgendwo, wie ich gesagt habe, also man muss da wirklich nonstop oft spielen, weil sonst gewöhnt man sich nicht an diese Bühnen. Das ist so.
War 2017 dein Jahr, wo du immer wieder als Nachrücker quasi fast alles gespielt hast und dich über die Pro Tour dann auch das erste Mal für die WM qualifiziert hast?
Ja, das war ein gutes Jahr von mir, ja. Da hat auch vieles andere auch passt, vom Sponsor her und alles. Und ja, schade nur, dass ich dann das Ganze nicht drauf nochmal behaupten habe können im 18er, 19er Jahr. Aber ja, einmal der Giegel, einmal der Gogel.
Ich habe es verstanden, ich weiß nicht, ob es die anderen verstanden haben, ja. Aber ist okay. Stichwort Keegan Brown bei der WM 2018, war das ein Schlüsselspiel? Du hast die erste Runde Dings Mervyn King geschlagen und hast gesagt, ich will unbedingt ins Achtelfinale, ich will gegen Phil Taylor spielen. Und genau. Dann spielst du am 23. Dezember gegen Keegan Brown. Ich habe das auf dem Weg zum Flughafen verfolgen müssen, weil wir einen Flug haben kriegen müssen. Ich saß beim Italiener. Die haben mich blöd angeguckt ohne Ende, weil ich zwischendurch aufgesprungen bin und die Gabel abfallen lassen, weil wieder irgendwas passiert ist. Ein Spiel, wo ich im Nachhinein den Eindruck hatte, das hättest du nicht verlieren müssen und glaube ich auch, also ich möchte an dieser Stelle jetzt mal sagen, Keegan Brown auch alles unternommen hat, was er konnte, um dich aus deinem Rhythmus zu bringen, glaube ich.
Ja, auf alle Fälle, also diese Geschichte fängt ja schon ganz früh an, im Endeffekt, also etwas früher. Ich sage mal, wir sind mal nicht die dicken Freunde, ich und Keegan, und da staunen sich auch viele Sachen auf. Und ich habe dann gemerkt, auch mit seinen Zicken und Tricks, die er da anwendet, anstatt dass ich das abblende, habe ich mich ärgern begonnen, auch zwischendurch. Ich habe mich selber ertappt, wie ich kurz auf andere Sachen gedacht habe. Und ja, darf mir nicht passieren in diesem Moment. Schuld bin ich, verloren habe ich. Und das ist leider Gottes so. Natürlich wär's eine Möglichkeit gewesen, hier eine Runde weiterzukommen gegen Phil Taylor. Das war auch die letzte Chance, das wusste ich auch. Einmal gegen ihn zu spielen. Ich habe schon zwar trainiert mit ihm hinter der Bühne und so geworfen, Darts vorher schon, aber so richtig auf der Bühne. Das war eine schöne Möglichkeit gewesen, eine Erinnerung fürs Leben für mich, aber ja, hat halt nicht funktioniert. Vielleicht spiele ich irgendwann in China und probiere es da drüben, finde ich ihn irgendwo.
Bei irgendeiner Exhibition in China.
Ja, genau.
Also was würdest du dann das Highlight deiner bisherigen Karriere bezeichnen? Waren das die beiden Finales auf der Pro Tour?
Es ist nicht immer Highlight der Finale, sage ich mal. Meine Highlights sind mehr, wo ich zur Stelle war, wo ich wirklich gute Spiele gespielt habe oder wo ich mich selber mental zurückgeholt habe. Das sind so meine Highlights. Natürlich die allererste WM ist eine Highlight, weil das war die allererste Erfahrung. Die zwei Finale im Players Championship waren auch gut, war auch was Schönes in meinem Leben, aber ich sage nicht, dass das jetzt die Highlight waren. Highlights sind so einzelne Spiele, einzelne Taktiken oder oft, wenn man mit sich selber arbeitet, am Okay, und man schafft das dann, dass der Gegner über einen nachdenkt oder man bringt ihn raus oder man scoret so gut, dass er aufgibt, habe ich auch schon gehabt. Also ich hatte auch Spieler, die gingen dann bei einer 3-0-Führung oder so, 3-1-Führung vom Board, weil sie nicht mehr wollten und haben sich noch eine Ausrede einfallen lassen, warum sie nicht wollten. Und das sind so Highlights für mich, wenn du die Gegner so unter Druck setzen kannst, dass sie aufgeben. Das ist ein schönes Highlight.
Wo würdest du denn die letzte WM einordnen in dieser Skala? Ein unfassbares Spiel gegen Jamie Hughes, wo glaube ich, alle, die dich begleitet haben, am Ende völlig fertig waren.
Ja, richtig. Also das war auch, danke, dass du mich erinnerst, das war auch so ein Highlight, vor allem dieses absolut letzte Leg. Wenn dann auch dieser Plan dann aufgeht, wo man zwischendurch so, ja, da war ich wieder zu locker und dann rückt er wieder nach und dann kommt dieses entscheidende letzte Leg und dann beißt man den Arsch zusammen, zwickt man den Arsch zusammen und dann macht man das doch und geht als Sieger vom Platz. Das sind so Highlights, wo auf die bin ich wirklich stolz, dass ich dann hinbekommen habe, weil man muss offen ehrlich sagen, unter Drucksituationen versagt wahrscheinlich der Mensch öfter als dass er es machen würde jetzt. Und das war auch so eine Sache, die hat mir sehr gut gefallen, dass ich da im Endeffekt coolen Kopf bewahrt habe und an den Sieg geglaubt habe und dann ein sehr gutes letztes Leg gespielt habe.
Wie hast du die Q-School 2020 erlebt? Also ich habe danach ein, zwei Tage nichts mehr gebraucht, weil ich dir ja doch näher stehe als manche anderem und in Finnland war zu der Zeit und zwischendurch am Handy alles verfolgt habe und ich habe danach gesagt, Freunde, also jetzt mal zwei Tage Ruhe bitte, weil wie hast du es erlebt? Ging ja schon am ersten Tag, wo ich...
Für mich war es, wie soll ich sagen, hinten nach sehr schade, alles drum und dran. Also ich habe mich gut gefühlt, ich habe auch gut gespielt. Also wenn man das Ganze jetzt anschaut, ich habe es dann zum Schluss natürlich wegen einem Punkt nicht geschafft. Aber ich habe, glaube ich, gegen 4 Spieler verloren, die waren alle im Halbfinale oder so oder im Finale. Also waren alles gute Spieler und natürlich, dass man dann am letzten Tag, ich glaube, das war Sonntag oder was, noch das Finale anschauen muss. Wobei ich gar keiner bin, der was gerne da schaut, sondern lieber spielt. Da muss ich mir auch dieses letzte Finale noch ansehen und hier mitbangen. Wenn der eine gewinkt, bin ich weiter. Wenn der andere gewinkt, bin ich weg. Und das war halt ein Mischmasch der Gefühle in diesem Moment. Aber im Endeffekt soll man diesen Tag jetzt nicht irgendwo die Schuld geben. Ich habe auch vorher Chancen gehabt, mich da oben zu halten oder wie auch immer und habe es auch nicht geschafft, wo der Fehler jetzt wirklich drin liegt, dass ich die Tourkarte dann abgegeben habe, verloren habe oder war das der Fehler oder dass ich die neue nicht geholt habe. Ja. Ich finde, bei der Q-School habe ich nicht schlecht gespielt. Also.
Ja, also ich glaube, am letzten Tag bist du dann reingestartet gegen irgendwie, ich glaube, Barry van Pier mit 100 plus Average, wo ich dachte, heute will er es aber wissen. Ja. Jetzt, ich weiß es schon, aber die anderen nicht. Wie ging es danach bei dir weiter?
Du meinst mit den Spielen jetzt, oder wie?
Ja, generell. Also was machst du aktuell? Du hast die Challenge Tour nicht gespielt. Du hast in diesem Jahr, abgesehen von der Q-School, nichts mehr bei der PDC gespielt.
Ach so,
hast du stattdessen gemacht und so weiter?
Naja, das war ja dann nach dieser Q-School. Habe ich auch mit meiner, mit Bianca auch darüber geredet und sie wollte auch immer schon, wir haben vor einem Jahr, eineinhalb Jahren schon über ein Café, eine Kneipe oder ein Lokal geredet. Und da war das Ganze so, okay, jetzt habe ich diese Tourkarte nicht, diese Challenger mag ich nicht, ehrlich gesagt, das taugt man nicht da. Ich investiere dieses Jahr jetzt wo rein, wir haben uns dann um Räumlichkeiten umgesehen, natürlich auch in Kombination mit dem Shop und habe dann 2 Wochen vor dem ersten Lockdown 2 Geschäftsräume unterzeichnet. Wo es dann, ja, in der ersten Woche habe ich mir ein bisschen unwohl gefühlt, eben wegen dem Lockdown. Und ja, und dann hatte ich schön Zeit, 3 Monate lang diese Kneipe und den Shop hier vor Ort in Knittelfeld in Österreich auf die Beine zu stellen. Haben mir auch Freunde geholfen dabei und haben mir auch gesagt, ja okay, ohne Tourcard möchte ich es nicht spielen. Wenn, dann möchte ich die Tourcard haben und dann wieder angreifen. Ich hatte vorgehabt, im Endeffekt ein, zwei European Touren oder so abzuklappern, aber ich habe dann gesehen, dass das mit dem Corona nichts, irgendwie ist das alles mühsam. Das ist auch kein richtiges Dartspielen für mich, wenn ich das so beobachte, auch im Fernsehen ohne Publikum oder wie das am Anfang war, mit dem Daumen hoch, Daumen runter, Mann, wie man den nennt, den Referee.
Lollipop-Mann.
Ja, den Lollipop-Mann, ja, und ich wollte da irgendwie keine halben Sachen. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir es anders. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die zwei Geschäfte, mache eine mentale Pause heuer, was mir auch wirklich sehr gut getan hat, weil ich bin richtig hungrig, auch nach Dart wieder, weil das ganze Reisen und das alles drum und dran, jedes Wochenende andere Matratze, andere Kopfpolster, anderes Frühstück, anderes Essen, das macht irgendwie die Birne hohl. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Motivation. Und ja, und bin schön runtergekommen und habe mir so einen richtigen Hunger jetzt angeeignet, dass ich richtig Bock habe, wieder zu spielen. Und ich hoffe, dass das nächstes Jahr ein bisschen besser runterläuft mit der Q-School und auch vor allem mit dem Dart-Geschehen. Weil auch wenn ich nächstes Jahr diese Q-School schaffe, ich sage mir selber, wenn das Prozedere mit Corona und mit den ganzen Maßnahmen und Quarantäne-Geschichten und mit den ganzen Sachen so weiter abläuft, dann pausiere ich sogar nächstes Jahr mit der Tourcard, weil mir das Reisen auch, das ist mir alles zu umständlich und auch zu gefährlich, dass ich mich da irgendwo bewege in anderen Ländern und dann vielleicht mich infiziere oder was mit nach Hause nehme oder das ist, ja. Da habe ich zu eine große Verantwortung für das, dass ich das irgendwie jetzt drauf, naja, wenn ich alleine wäre, jetzt Single wäre und keine Familie oder wie auch immer, keine Kinder hätte, dann würde ich sagen, setz dich in den Flieger und flieg los. Aber so macht es mir auch keinen Spaß, muss ich dann offen und ehrlich sagen, mit den ganzen Bestimmungen und Quarantänevorschriften.
Das heißt, du hast gerade gesagt, der Hunger ist noch da. Was ist etwas, wo du sagst, das würdest du in deiner Karriere gerne noch machen, in deiner Dart-Karriere noch erreichen, jetzt wo du dir den anderen Traum mit der Kneipe, mit dem Kaffee-Pub Hypercane, man muss ja auch nochmal Werbung machen, denke ich, wo du das erreicht hast samt Job, was ist in der Spielerkarriere noch etwas, wo du sagst, das möchte ich noch haben?
Ja, ich möchte auf alle Fälle noch weiter spielen. Ich will mich da oben messen. Ich will im Endeffekt mein Maximum probieren rauszuholen, mental mich zu entwickeln, weil das ist ja auch ein Lernprozess. Und ich habe einfach Bock, da oben gegen die Leute zu spielen, so viel wie möglich. Ne? Diese Möglichkeit zu haben, auch wirklich viele, viele Spiele zu spielen, auf die Bühnen vor allem. Natürlich Siege heimzufahren wäre natürlich toll. Ein Major Event zu gewinnen wäre toll. Die Premier League zu spielen wäre toll. Also Ziele nach vorne gibt es genug. Nur muss man halt Step by Step. Und ja, ich bin 48 Jahre. Ich fühle mich jetzt auch nicht, als ob ich 70 wäre. Ich fühle mich gesund, fit, gut. Und ich spiele, solange ich stehen kann. Das weiß ich.
Was wollte ich denn jetzt noch? Irgendwas habe ich noch gewollt. Marvin, hattest du noch irgendwas
auf dem schlauen Zettel? Ich habe auf jeden Fall auch noch was auf dem schlauen Zettel. Ich würde mich auf jeden Fall dich auch nochmal sehen, freuen, auf der Bühne zu sehen, so rum, weil ich doch diesen Trickshot in Erinnerung habe, Soran. Also das war ja, ich weiß gar nicht mehr genau, ich erinnere mich noch beim letzten WM, genau, dass du da, das Video ging ja auch relativ weit um die Dart-Szene, wo du diesen Dart aufgefangen hast, also das fand ich auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall noch vor Augen, die Situation.
Ja, da habe ich noch sehr viele Gratulationen sogar von China und Japan bekommen, man glaubt nicht, wo das Ding durchgeht, ne? Und dann bist du dann irgendwann einmal auch so eine GIF auf WhatsApp und so, ja. Na, ich bin ja, wenn ich mich wohlfühle oder wie auch immer, bin ich auch ein bisschen ein Showman und lass mich auch gerne gehen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und da ist mir der Trickshot einfach eingefallen, um mich selber zu lockern und einfach die ganze Stimmung ein bisschen angenehmer zu machen für mich. Ich habe auch nicht gewusst jetzt, dass diese Kamera auch läuft. Das war ja nicht absichtlich jetzt, dass ich gesagt habe, das soll die Welt sehen, sondern das passiert jetzt einfach. Und ja, ich sage auch, zum Glück haben sie ihn aufgenommen und in die Welt gesetzt. Und vor allem, zum Glück ist er mir gelungen.
Ja, das
weil es besteht ja trotzdem 1% Chance, bei mir ist es so, 1% Chance von 100, dass er nicht klappt.
Es war in der Pause, wo irgendwas auf der Bühne an Licht nicht funktioniert hat gegen Mervyn King. Und du hast halt noch weitergeworfen und plötzlich, und die haben halt noch, die Engländer haben keine Werbung gemacht und haben das dann auch kommentiert. Und Wayne Mardell hat gesagt, er muss sich den unbedingt auch aneignen für seine Exhibitions. Und ich glaube, du musstest die nachher bei Sport 1 auch nochmal, bei denen da hinten im Raum auch nochmal machen.
Ja, die auch noch, ja, zweimal sogar. Aber beim ersten Mal war ich zu schnell, dass er es nicht aufgenommen hat. Und beide haben funktioniert. Und das mit irgendeiner, keine Ahnung, was das, irgendeine Brastart, eine dicken. Aber hat funktioniert, ja.
Ja, ja.
Du hast vor ein paar Jahren zu mir gesagt, die Hand ist fertig, jetzt fehlt nur noch der Kopf. Du hast eben das Mentale angesprochen. Ja. Was würdest du sagen, auch jetzt, wo du einfach auch ein Jahr raus warst, bist, wie ist der Kopf?
Der Kopf ist leicht, der ist angenehm, der hat nicht viele Probleme, aber wenn man da oben steht, ist es wieder was anderes. Und man kann, keine Ahnung, ich kann mir jetzt hier ein Jahr lang Mentaltrainer holen, täglich 8 Stunden. Das hilft alles miteinander nichts, wenn man nicht oft spielen kann da oben. Das kann dir keiner beibringen. Da kann dich jemand währenddessen unterstützen. Aber dass man jetzt sagt, ich rede mir hier ein Jahr ein, ich bin beim nächsten Mal, wenn ich da oben stehe, nicht nervös, wird das Ganze nicht funktionieren. Ich möchte ja da wieder rauf. Natürlich möchte ich auch am Anfang wieder nervös sein, aber ich will anfangen, viel zu spielen da oben und abzuschalten zu können, das Ganze richtig mal genießen und auch mal richtig den Soran die Sau rauslassen, weil ich kann schon Party machen, auch so ist nicht.
Ist halt der Floor wichtig noch. Also das, wenn du auf die Bühne willst, muss halt der Floor auch funktionieren.
Ja, richtig.
Ist das Floor-Game etwas, wo du sagen würdest, da muss ich noch dran arbeiten? Ich meine, du hast.
Nein, überhaupt nicht. Also ich fühle mich hinten am Floor relativ wohl. Aber das hat alles mit Daniel zu tun, weil im Endeffekt, wenn du in der Karriere jetzt als Startprofi vorhast und das funktioniert nicht so schnell oder so intensiv, wie du möchtest, dann hast du auch dann Rückschläge oder wie auch immer. Du lernst auch Leute kennen. Es ist ja nicht alles schön da hinten, sage ich mal. Und es sind ja nicht alle nett da hinten. Mit denen musst du auch lernen, umzugehen. Ne? Du musst ja auch lernen, umzugehen, dass du im Endeffekt von Österreich kommst und nicht von England. Es gibt viele solche Sachen, mit denen du lernen musst, umzugehen. Und das ist halt, ich bin halt einer, der sagt halt gern seine Meinung zu Leuten, wo man es nicht sagen sollte, wenn man weiterkommen möchte.
Gibt es Beispiele, über die du öffentlich reden möchtest oder eher nicht?
Ach, na, ehrlich gesagt, muss ich nicht, aber nur, dass man es versteht ein bisschen, um was es geht. Da geht es nicht nur rein jetzt ums Dartspielen. Das ist, man wissen wir alle, dass es zu 70% Minimum eine mentale Geschichte ist und wenn das Ganze hinten nicht so harmoniert, wie man gern möchte oder man Leute kennenlernt, die einen enttäuschen oder hintergehen oder was auch immer. Mit denen hast du genauso zu arbeiten. Nicht nur jetzt an Bord, ob du den Gegner schlägst oder nicht. Oder ob du nervös bist jetzt auf Check oder auf Druck, sondern das sind viele Sachen. Ne? Mit dem Flug, mit dem Ganzen. Ich kann mich noch erinnern, mein allererstes Finale, Players Championship Finale. Da war sogar Max Hopp und Martin Schindler. Ich habe gesagt, wartet noch ein bisschen. Ich bin gleich fertig. Schon, dass ich habe mir Gedanken gemacht darüber, dass ich den Flug erreiche. Das war irgendwo im Viertelfinale oder so, im Achtelfinale. Habe ich mir den Gedanken gemacht, dass ich den Flug erreiche und habe gesagt, warte noch ein bisschen, fahr gleich mit. Und irgendwie habe ich dann abgeschaltet und habe die nächste wieder gewonnen. Und da haben sie gesagt, ja, okay, wir fahren jetzt, wir warten nicht mehr. Ne?
Ja, Wahnsinn. Was alles so im Kopf auf jeden Fall vorgehen kann.
Dass ja, vieles, ne? Securities, alles, der Ausschank, alles. Also da spielen so viele Sachen eine Rolle. Gehst zum falschen Zeitpunkt auf die Toilette, dann kann auch passieren, dass du blöde Kommentare kriegst von anderen Spielern. Ne?
Wie schnell erkennst du denn, ich weiß ja, dass du eine ehrliche, direkte Person bist, wie schnell erkennst du denn, ob du mit, ob da jetzt jemand ist, mit dem du gut klarkommst oder ob da jemand ist, auf den du dich besser nicht verlassen solltest? Ich weiß, du verstehst dich zum Beispiel mit Martin gut, du saßt generell dann auch oft bei den Deutschen mit am Tisch, aber hast ja gerade auch gesagt, dass du auch schlechte Erfahrungen gemacht hast.
Ja gut, das ist halt ein Lernprozess. Ne? Das Wichtigste ist, wurscht in welcher Beziehung, man soll einmal Vertrauen haben. Ne? Und dann natürlich bei den Fehlgriffen kommt eine Enttäuschung natürlich. Ne? Aber um die geht es gar nicht, weil diese Menschen, wenn sie dich enttäuschen oder wie auch immer, ja, die brauchst du ja nicht. Ne? Es geht ja um mehr oder weniger die anderen, die ja wirklich Tricks auspacken oder die manipulieren oder wo du einfach nicht freien Kopf Dart spielen kannst, weil auch, keine Ahnung, der Spieler seinen Gast mir ein WC hinten nachschickt vor dem Spiel, damit mich er noch beleidigt und bombardiert. Und dann gehst du zum Board 5 Minuten später und bei dir arbeitet es drinnen. Und du weißt, dass es aber ein Gast von den und den Spieler ist. Und du hattest mit diesem Gast nie irgendein Problem oder hast ihn auch nie gesehen, sondern der beleidigt dich oder was auch immer. Ne? Und ja. Und dann passieren solche Sachen. Natürlich, und ich bin auch jetzt nicht der jetzt da zu der Security läuft und sagt, hallo, ich weiß was. Sondern, ja, denkt mir nichts, ich will auch hier keinen Wirbel dann machen in diesem Moment, schon gar nicht vor einem Spiel, kurz vor einem Spiel. Und man frisst das in sich rein und man arbeitet, ne, an dem Ganzen. Auch leider Gottes im Spiel. Ne? Und das sind auch meistens diese Momente, wo sich auch ergeben haben, wo ich dann von einem Spiel auf den anderen man spielerisch sieht, dass das ein anderer Typ ist. Ne?
Was kannst du tun, wenn du wieder auf die Tour kommen solltest, dass diese Dinge nicht mehr passieren? Ich meine, man kann ja nicht mehr aufs Klo gehen.
Ja, das stimmt schon, aber da geht es mehr oder weniger um den Respekt zu holen. Und also es gibt Spieler, die holen sich den Respekt vor anderen übers Spiel selber. Aber hauptsächlich glaube ich, dass das mit dem zu tun hat, wie zugänglich ist man zu jemandem. Ne? Und da ist auch so eine Sache, natürlich ist nicht mein Englisch jetzt perfekt. Ich kann mich zwar ein bisschen unterhalten und ich kann ein paar kleine Interviews führen oder wie auch immer. Aber dass ich jetzt Hausnummer mit einem Johnny Clayton auf der Decke sitze und Party mache und Spaß hin, Spaß her, das geht natürlich nicht, weil mein Englisch einfach nicht gut genug ist für das. Und somit hast du auch nicht viel Kontakt zu diesen Spielern, ne? Oder du tauscht auch nicht viele Erfahrungen aus mit diesen Spielern und somit wird man auch für diese englischen Spieler, glaube ich, auch ein Einzelgänger oder wie auch immer, weil wenn man Mensur ansieht, der hat sich den Respekt wirklich spielerisch erarbeitet und nicht jetzt, weil er Best Friend ist mit, keine Ahnung, Michael van Gerwen oder Rob Cross, weil der kann ja auch so gesehen kein Englisch, gleich wie ich.
Nein, kann er nicht, nein.
Ja, eben. Also hat das spielerisch, aber hat auch gedauert. 11 Jahre, 10 Jahre, keine Ahnung. Ne? Das ist halt so. Ne? Natürlich, wenn du wortgewandt bist auf Englisch und, keine Ahnung, zu irgendeinem Spieler hingehst oder schon Späße machst oder Komplimente machst oder egal, auf der Theke zahlst du ihm was und ihr quatscht einfach in dieser Sprache, in der englischen Sprache über Gott und die Welt, dann wirkt das Ganze auch, man kommt sich auch viel näher dann dadurch, das ist mir auch klar. Ne?
Ja, eine Sache würde mich noch interessieren, wie du denn die aktuelle Situation auch in Österreich, was Dart angeht, einschätzt. Wir hatten schon mal thematisiert, dass das mit den Trainingsmöglichkeiten vielleicht auch nicht immer so ganz einfach ist, wie vielleicht an vielen Standorten in Deutschland. Wie siehst du das aktuell?
Ja, bei uns ist jetzt, wir haben ja schon relativ eine große Elektronik-Dart-Szene, ne? Aber jetzt richtig Spieler, die was auch die Möglichkeit haben, weiter wegzufahren oder vor allem miteinander zu trainieren, wir sind alle sehr weit entfernt. Ne? Also wenn man das jetzt anschaut, es ist der Menzo und der Robi in Wien, es ist der Michael Rastovic da oben und bei mir in meiner Gegend, ja, gibt es jetzt zum Beispiel keinen, ich müsste jetzt da rauffahren oder 1,5 Stunden nach Kärnten fahren, um hier einfach Trainingspartner zu finden, die mir auch was bringen würden. aber leider Gottes auch nicht auf die Dauer, weil man wird nur so gut, wie der Gegner ist. Und wenn der Gegner gleich gut ist, bleibt man stehen. Und wenn er schwächer ist, wird man schwächer. Also müsste ich anhand dessen ja nur Gegner suchen, die stärker sind als ich. Und ja, da sage ich jetzt offen und ehrlich, da gibt es in so einer Situation für mich selber keinen in Österreich. Sage ich jetzt wirklich offen und ehrlich. Weil nicht jetzt wegen Mensa oder wie auch immer, ne? Er ist ein sehr guter, starker Spieler, aber es ist ja anderes zu trainieren mit mir, als wie irgendwo auf einer Bühne gegen mich zu spielen. Da bin ich leider Gottes ein sehr guter Trainingsweltmeister.
Ja, Schott, hast du noch eine Frage an unseren Gast? Du hast jetzt viel gelernt oder viel auch gelauscht. Hast du noch irgendwie oder auch gerne noch einen Comment oder möchtest du noch was loswerden?
Nee, ich bin eigentlich restlos begeistert aufgrund der offenen und ehrlichen Art und Weise, wie man dann eben seine Karriere auch planen muss, weil das Leben einfach nebenher passiert. Und wenn man gute Ansätze hat, da auch versucht, nicht durchzudrehen und auch der Anschluss, das ist ja schwer zu finden, das ging mir auch nicht anders. Also ich habe auch das Problem so gehabt, immer mich irgendwie an einem falschen Ort zu fühlen, wenn ich dann eben auf die Player Championship in England gefahren bin. Das ist eben nicht so meins. Ich habe 25 Jahre lang Deutschland bereist und auf einmal bereise ich nur noch England und habe mich da auch nie wirklich wohlgefühlt, nie wirklich Anschluss gefunden, so eher so für mich und dann mit den Deutschen da immer da gewesen und natürlich mit den Österreichern dann zusammen, weil es eben die Sprachbarriere bei mir auch so existent war, wo ich so oder ist, wo ich gar nicht so gut bin und auch einfach nicht so den Trieb habe, mich so anzustrengen, unbedingt Englisch zu sprechen. Wenn es dann Interesse ist, kann man sich auch anstrengen, mal ein bisschen Deutsch zu sprechen. Also es ist einfach die Annahme, es ist hier in England, England ist die Weltsprache, also lernt ihr mal alle gefälligst meine Sprache und dann lassen sie sich von mir abfeiern, weil sie mir einen Satz sagen können, wie da ist das Fenster. Ja, Satz, der nichts, aber auch gar nichts aussagt, aber sie können mir sagen, da ist das Fenster. Und das wird dann gefeiert, und weiß ich nicht. Also,
ihr werdet es kaum glauben, aber ich habe wirklich eine sehr, sehr lange Zeit braucht, mich ja da oben wohlzufühlen oder diesen Alltag irgendwie genießen zu können, weil bei mir der Tag in der Früh beginnt und ich bin wirklich einer immer gewesen, der braucht ein gutes Frühstück, um in den Tag zu starten.
Ja.
Und das erste Jahr war für mich eine Katastrophe da oben.
Ja.
Absolute Katastrophe. Also für mich war jeder Tag in der Früh da oben wirklich eine Katastrophe.
Naja, und dann guckst du dir mal so eine ganze Player Championship den ganzen Tag an und wenn du da auf den Speiseplan guckst, da fallen du kriegst du Flöhe. Das ist schlimm.
Ja, genau, richtig. Ja.
Das ist absolut schlimm. Du kriegst nichts zu futtern da, außer das ist in sich selbst gebacken oder frittiert,
genau,
oder es trieft vor Fett oder ja. Burger Buns. Ja, da kannst du ja auch nur Speckstreifen brutzeln lassen und die packen sie dir dann auf so ein weichen Brötchen und dann geht's ab. Du kriegst keine Strippe, du kriegst keinen Angepil, du kriegst keine Salat.
Nach dem Wochenende kommst du mit 2 Kilo mehr nach Hause.
Ja, ganz genau. Ja, und was weiß ich, du trinkst da dann in den witzigsten Farben irgendwie eine Tasse Kaffee, ne?
Ja.
Oder du holst dir ein Bier, das schmeckt dann irgendwie nach Erdbeeren. Und dann, Alter, was ist hier los irgendwie? Ja. Also alles muss doppelt und dreifach hinterfragt werden und gemacht werden und das ist anstrengend und bringt mir auch überhaupt kein Wohlgefühl so am Ende. Am Ende habe ich mich immer fehl am Platz gefühlt auf jedem Turnier da in England. Also ist völlig egal. Ich konnte mich da nie richtig gehen lassen, bis auf die eine Woche in Bristol bei Steve Brown und seiner Familie, die wir da mal zwischen 2 Turnieren da verbracht haben. Da kam man so langsam rein in dieses Feeling, was man so macht und wie es so läuft. Aber das ist, also, nee, das war nie meins. Das war auch einer der größten Handicaps für mich. Und eine Tourkarte, dass es einfach keinen Spaß gemacht hat.
Ja, ist klar. Und du brauchst ja im Endeffekt Leute um dich, mit denen du dich unterhalten kannst, mit denen du Spaß haben kannst. Und ich sage auch, und ehrlich, ich bin ja auch überglücklich gewesen, dass ich da oben Anschluss gefunden habe, auch bei Selahoglu, bei Jani, bei Martin Schindler, bei Max, auch bei Gaga zum Schluss, Marjanovic nicht zu vergessen. Mit der hat man einfach Spaß und den Spaß brauchst du tagsüber, wenn du das Spiel hinter dir hast, auch um zu verarbeiten und nicht murmelt ins Bett um 6 Uhr schon reinhauen, dich reinschmeißen musst um 18 Uhr abends und dann stehst du wieder halb 8 um 5 Uhr früh, weil du nicht länger schlafen kannst.
Ja, genau. Völliger Rhythmus ist völlig anders. Gefühl ist völlig anders. und du musst von Spiel 1 schon bei 110% deiner Leistung sein. Genau. Weil sonst wirst du da ganz normal aufgefressen. Ne? Das ist für die einfach noch nicht keine Leistung, die du da bringst. Ne? Ja. Das ist für die ein Trainingsspielchen. Die werden dann irgendwann gegen Mittag wach und da bist du eigentlich schon tot über den Zaun. Das alles zu verarbeiten und zu erlernen, das geht bei dem einen innerhalb eines Jahres, wie bei José. Und bei mir ging es in 5 Jahren nicht. Ne? Also von daher, so sind wir alle verschieden.
Genau.
Haben sich die Routinen geändert vor dem Turnier beim Einspielen, Zocki? Hast du da irgendwie über die Jahre, gerade bei den Players Championships, Dinge verändert oder machst du alles so wie von Anfang an?
Ah ja, ich mache ehrlich gesagt alles so wie von Anfang an. Natürlich jetzt, wo ich dann zu den Deutschen, bei den Deutschen war, dann haben wir so unsere Spielchen gemacht, vormittags von 9 bis 12, bis das Ganze begonnen hat. Aber es ist immer das gleiche Prozedere, mal rein, mal aufwärmen, mal akklimatisieren, nach 20 Minuten, halbe Stunde gehst mal Darts werfen und so im Rhythmus, dann gehst raus, eine Rauchung, gehst auf die Toilette, holst dir was zum Trinken, gehst wieder ans Board. Das geht so die ganze Zeit, spielt man Spielchen, Trainingsspielchen gegeneinander ein bisschen, miteinander ein bisschen, einfach um locker zu werden, weil du kannst ja da vor Ort ja nichts aufholen an Training, da geht es ja mehr darum, locker zu bleiben und mental fit zu bleiben, dich wohl zu fühlen. Ne?
Ich glaube, wir haben heute auf jeden Fall sehr viel gelernt, auch nochmal mehr über die Insights von einem Spieler, der jetzt mal jahrelang das auch durchgemacht hat, Höhen sowie Tiefen. Also was mich jetzt noch zum Abschluss mal interessieren würde, weil ich stelle mir das immer brutal hart vor, du fährst oder fliegst zu einem Players Championship Wochenende, Samstag, Sonntag, und du fliegst Samstag in der ersten Runde raus, bist früh wieder zurück im Hotel und du fliegst Sonntag auch in der ersten Runde raus. Da weiß man ja im Kopf, das war jetzt ein absolutes Minusgeschäft dieses Wochenende. Wie hart ist sowas irgendwie auch zu verarbeiten, so ein Wochenende?
Ja, das kommt natürlich dazu, ne? Das ist das Ganze, das kommt dazu. Das hatte ich auch schon ein paar Mal, das ist leider Gottes so. Aber das habe ich schon vorher unterschrieben, dass das so ist. Natürlich, wenn das Ganze auf mein Geldsack gehen würde, ist es ja doch anstrengender, als wenn es ein Sponsor jetzt bezahlt oder ein Management. Aber trotzdem will man ja dieses Geld mit diesem Geld von Ihnen auch richtig wirtschaften und man will ja das Geld vom Sponsor oder Management auch nicht mit allen Händen und Füßen rauswerfen, sondern man probiert ja auch dazu achten drauf, und ich war schon immer so einer, also ich lasse mich da ja nicht, ich fahre ja nicht 2 Stunden mit dem Taxi, wenn um 200 Pfund, wenn mir der Zug 10 Pfund kostet, wobei ich mit dem Taxi auch fahren hätte können vom Sponsor aus, aber ich habe da auch immer sehr viel Wert gelegt, dass ich das auch für den Sponsoren billiger halte.
Ja, ich glaube, wir haben echt sehr viel erfahren, heute auch sehr ausführlich, mal wieder. Wir werden immer länger, habe ich das Gefühl, aber es ist ja überhaupt nicht schlimm. Und wir sind noch nicht ganz durch, denn, Kevin, wird's freuen, wir haben natürlich wieder eine Trivia-Frage mitgebracht für diese Ausgabe. Die dreht sich dann wieder um den Grand Slam auf Darts. Ich bin gespannt. Letztes Mal, Kevin, hast du ja die Frage sehr gut beantwortet. Du wusstest die Antwort schon vorher. Ja, ich bin gespannt, ob vielleicht auch unser Gast oder Short diesmal weiß, um welche Spiele es sich dreht. Ich lese die Frage mal vor. Und zwar war José de Sousa jetzt der erste Spieler, der den Grand Slam gewonnen hat, obwohl er in seiner Gruppe Zweiter geworden ist. Bedeutet gleichzeitig natürlich auch, dass er ein Spiel verloren hat. Es gab aber 4 weitere Jahre und dementsprechend 3 Spieler, die ebenfalls ein Spiel verloren haben und trotzdem das Turnier am Ende für sich entscheiden konnten. Welche 3 Spieler in den 4 Jahren mögen das denn gewesen sein? Vielleicht irgendwelche Namen einfach mal in den Topf werfen, die das sein könnten.
Darf ich auch schon oder muss ich warten?
Ich würde Soran jetzt vielleicht zuerst fragen, ob er eine Idee hatte, welcher Spieler das sein könnte, der zwar ein Spiel verloren hat, aber trotzdem das Turnier am Ende gewonnen hat.
Ja, ich tippe mal auf Phil Taylor. Also letzten 4 Jahre, meinst du?
Nee, generell.
Insgesamt, ja.
Ich tippe auf Phil Taylor.
Ja, Taylor war auf jeden Fall derjenige, der das 2-mal gemacht hat. Und zwar 2008 hat er gegen Andy Jenkins verloren in der Gruppenphase und 2009 gegen Vincent van der Voort. Okay. Dann bleiben noch 2.
Ja, einen weiß ich.
Shorty, du noch einen Guess?
Ich würde James Wade sagen.
Dennis Wright tatsächlich nicht. Hat das Turnier auch noch gar nicht gewonnen, tatsächlich.
Hat er nicht?
War sein dreimal jetzt Finalist. Ach, er hat damals ja gegen Scott Waits diese 8-0-Führung verspielt.
Ach, siehst du, deswegen schoss er mir in die Rübe, weil er schon mal so eng dran war. Naja, gut, dann eben nicht.
Van Barneveld 2012 gegen Christian Kist.
Richtig, richtig. Oha. Und einer, der noch gar nicht so lange her ist.
Gavin Price wahrscheinlich.
Mhm. Ja.
Gegen, ja.
2018 gegen Simon Whitlock.
Okay.
Das waren die Jahre, wo man einen Sieger hatte, der zwar ein Spiel verloren hat, aber aufgrund des Modus trotzdem am Ende das Turnier für sich entscheiden konnte. Ja, haben wir wieder was gelernt, nehmen wir mit für die nächsten Jahre Grand Slam of Darts. 1:40 haben wir jetzt circa über Dart geredet. Ich glaube, es war jetzt wirklich mal die längste Shortleg-Folge, die wir hatten. Aber wir hatten ja auch viel zu spät.
Wird ja kein Problem sein, wir sind ja alle in Kurzarbeit.
Genau so, Short Leg, Long Leg.
Ja. Heute eher so ein Long Leg, genau. Ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch allen Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich recht herzlich bei Soran, dass du dabei warst.
Ja, Dank, bitte Ort. Gern, hat mir einen Spaß gemacht und auf Steirisch sage ich Hobe die Ehre.
Ja, wenn das kein super Ende ist für diese Ausgabe, wir melden uns dann, vor der WM auf jeden Fall wieder mit einer großen Vorschau, wie ihr das vom letzten Jahr gewohnt seid. Und ja, ich bedanke mich bei allen Zuhörern heute, die sich diese 1:40 angetan haben. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Shortleg, der Daten.de Podcast. Macht's gut. Ciao.